Wir möchten unseren Heiland preisen, anbeten. Die Chorgeschwister haben schon Gott gelobt und gepriesen, aber wir singen jetzt nochmals als Gemeinde etwas ganz Besonderes. Kommt in seinem Turm mit dankbarem Herzen. Vergiss das ganze Klagen, vergiss das ganze Jammern, vergiss das ganze Kritisieren, den ganzen Ärger, den ganzen Stress der Woche. Kommt in seinen Turm mit dankbarem Herzen. Wir wollen den Vater preisen, ihn anbeten und rühmen. Halleluja. Glory. Wir beten dich an, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Deine Herrlichkeit, oh Gott, komme über uns. Du bist der Heilige.
Nehmen. Gott will uns heute verwandeln. Wer möchte verwandelt werden? Halleluja, Lob und Dank. Aus Wasser soll Wein werden. Aus Staub soll Gold werden. Gott will uns verwandeln. Praise Gott. Auch heute, ich bin offen für das, was Gott vorhat. Ich weiß nicht, wo ich enden werde. Das ist immer so. Im Leben, man fängt irgendwo an, muss irgendwo anfangen und dann geht es mit der Hilfe und Gnade Gottes weiter. Heute möchte ich dich einladen, zuerst einmal für die nächsten Gottesdienste. Morgen für die Frauen mit Essi, das Thema die Würde der Frau, zweiter Teil, um 11 Uhr. Kommt, bringt was mit, bringt ein paar Frauen mit. Jeder sollte links und rechts eine Dame haben, eine Schwester, eine Frau, jemand, ja, Weibliches. Gott liebt die Frauen. Was würden wir im Reich Gottes ohne Frauen machen? Ohne Eva, ohne Maria, ohne Jochebed, ohne Hannah. Gott hat die Frauen erwählt für einen ganz bestimmten Dienst und bestimmte Aufgabe. Und morgen die Würde der Frau. Und ich möchte euch dazu ganz herzlich einladen. Heute ist das Thema, du wirst nicht zu Schanden werden. Dann abends bin ich wieder dran, sind auch die Männer eingeladen. Wenn die Frauen gesegnet worden sind, werden auch die Männer gesegnet. Und da habe ich ein Thema. Gott hat den Überblick. Gott hat den Überblick in deinem Leben. Und er überschaut alles. Er sieht den Anfang und das Ende. Und ich möchte über den Überblick Gottes, über die Allwissenheit Gottes sprechen. Mir ist diese Allwissenheit so groß geworden. Gott weiß alles. Und wenn ich weiß, dass Gott alles weiß, warum bin ich so kleinkariert, so ängstlich, so verzagt? Ich kann mich einfach in seine Arme fallen lassen und sagen, Herr, du weißt alles. Du siehst den Ausgang, du siehst die Entwicklung, du siehst, was kommt. Also morgen ganz herzlich eingeladen zu diesem Thema 19 Uhr. Gott hat den Überblick. Und am Sonntag, wer und was beeinflusst unsere Zukunft? Die Sterne, die Steine, die Geister. Wer und was beeinflusst unsere Zukunft? Und das ist heute der Anfang. Du wirst nicht zu Schanden werden. Du wirst nicht zu Schanden werden. Ich habe eine gute Botschaft für dich. Du wirst nicht scheitern. Vielleicht hast du schon einiges unternommen und es ist nichts draus geworden. Aber ich will dir sagen, wie was draus wird. Also, die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Also du wirst nicht scheitern, wenn du dich auf den Herrn verlässt. Du wirst nicht versagen, fehlschlagen. Du wirst nicht enttäuscht werden, wenn du mit Gott anfängst, wenn du den Herrn vorher gefragt hast. Also du wirst nicht zu Schanden werden, wenn die Voraussetzungen stimmen. Bei den meisten stimmen sie halt nicht. Die fahren los ins Blaue, wissen nicht, wohin es geht. Und dann, Herr, du weißt den Weg wohl. Und dann kommst du ja irgendwo in Hinterdupfing oder wo Fuchs und Hase gute Nacht raus sagt, zu Ende. Ich bin nach Litauen losgefahren. Muss ich vorstellen, von Berlin fahre ich nach Litauen und ich behaupte, ich kenne den Weg. Und dann fahre ich einfach Richtung Pankow damals, also so und so weiter. Und weißt du, wo ich lande? Bei der Müllverbrennungsanlage irgendwo. Plötzlich, und dann sagen meine Kinder, und das geht nach Litauen? Ich sage, aber da könnt ihr schon jetzt schon richtig drauf einstellen, so wird wahrscheinlich der Weg auch sein. Also man muss genau den Weg studieren, bevor man losfährt. Dann wirst du nicht zu Schanden werden. Zuerst den Herrn fragen und dann den Herrn bitten und dann kannst du loslegen. Aber solange du den Weg noch nicht studiert hast, die Route nicht festgelegt hast, kommst du auch nirgendwo hin. So, du wirst nicht zu Schanden, deine Arbeit wird nicht vergeblich sein, wenn du mit dem Herrn anfängst und mit dem Herrn aufhörst. Ganz wichtig. So ein paar Voraussetzungen, wie lebe ich erfolgreich? Der Teufel malt dir immer alles schwarz vor Augen, erzählt dir lauter Lügen und erzählt, du wirst die Prüfung durchfallen, das schaffst du sowieso nicht. Du versagst, die Kraft reicht dir nicht aus, das Geld geht dir zu Ende, du erreichst das Ziel nicht. Wir werden die Ziele erreichen, auch hier mit der Gemeinde. Wir haben jetzt schon einen schönen runden Teppich inzwischen. Und diese Gebetsnische wird immer interessanter. Und ich möchte, wenn du kommst, und wir werden die nächsten Tage, sobald wir fertig sind, einfach ein Schild vorne hinstellen, wenn die Leute kommen, dass sie schon mit einer Gebetshaltung reinkommen. Störe oder respektiere die Beter oder die Betenden. Respektiere. Weißt du, wir wollen Gott suchen. Und du kannst nachher zur Predigt kommen, komm dann lieber 5 Minuten später, wenn der Gottesdienst angefangen hat. Ich mache dann den Mut, aber störe nicht die, die Gott suchen wollen. Wir wollen Gott finden. Also wir erleben die Herrlichkeit Gottes, wenn wir ihn suchen. Suchet mich, so werdet ihr leben. Ich mache also euch Mut, also auf den Herrn sich zu konzentrieren. Der Teufel möchte dich abhalten. Weißt du, da kommst du im Gottesdienst. Schon wieder nichts. Und der ist nicht da und der ist nicht da. Ich habe immer, in Süddeutschland habe ich einen Bruder gehabt, der hat mir immer erzählt, wer alles nicht da ist. Verstehst du? Und hat immer vorgerechnet, Bruder, mach du das, der ist nicht da und der ist nicht gekommen und der kommt nicht und der hat sich abgemeldet. Aber ich habe gesagt, ich bin froh für die, die da sind. Und die sind die wichtigsten Personen. Für die hat Gott was vorbereitet. Aber der Teufel möchte immer uns schwarz vor die Augen malen. Der ist nicht da und der ist nicht da. Und ja, Jesus ist da. Der Vater ist da, der Sohn und der Heilige Geist, da sind wir schon zu dritt und zu viert. Und die Herrlichkeit Gottes ist da. Und die Herrlichkeit Gottes ist da, wo du die Herrlichkeit mitbringst. Und deshalb, ich möchte dich einladen, bring die Herrlichkeit schon mit. Schon allein, wenn du durchs Gittertor kommst und sagst, oh, lasst uns ziehen hinauf zum Berge unseres Herrn oder zum Hause unseres Gottes. Und einfach so schon reinmarschieren, wir haben extra ein Gitter, dass der Teufel nicht reinkommt. Und möchte nicht reinlassen. Ja. Wir möchten also diesen Hof schon im Vorhof, das ist der Vorhof. Und das ist dann das Allerheiligste nachher. Okay, der Teufel möchte dir erzählen, du kannst das Soll nicht erfüllen, die Rechnungen nicht bezahlen und deine Energie geht aus. Aber die, die auf den Herrn harren, denk drüber nach, die auf Gott warten, die sich auf Gott einspielen. Ich habe so ein schönes Lied, das geht mir die ganze Woche schon. So ein Ohrwurm, ein altes Lied, ein altes Christenlied, so aus der Erweckungszeit. Irgendwie, ich habe eine Frage an Gott gehabt und ein Anliegen und dann kam dieses Lied in den Sinn. Manchmal spricht Gott durch Lieder und Gott benutzt Lieder. Und dieses Lied ist so einfach, Gott sorgt für dich, sein Kind. Ich habe das morgens schon, als ich das bekommen habe, einigen Leuten verschickt, Leute sind gesegnet worden. Gott sorgt für dich, sein Kind. Du, wir zerbrechen uns den Kopf und wir machen uns so viel Gedanken. Aber dieses Lied ist so ein starkes Lied. Gott sorgt für dich, sein Kind. Das ist also in den 20er Jahren in der Krise entstanden, eine Wirtschaftskrise, wie es heutzutage auch ist, aber vielleicht noch viel schlimmer. Gott sorgt für dich. Und da dieser Liederdichter sagt, fürchte dich nicht, was auch geschieht, Gott sorgt für dich, sein Kind. Sein liebend Auge auf dich sieht, Gott sorgt für dich, sein Kind. Wenn dir im Leid der Mut entsinkt, Gott sorgt für dich, sein Kind. Wenn dich Gefahr und Not umringt, Gott sorgt für dich, sein Kind. Was du bedarfst, das gibt er dir, Gott sorgt für dich, sein Kind. Komm nur im Glauben für und für, Gott sorgt für dich, sein Kind. Ob auch die Prüfung lange währt, manchmal dauern Prüfungen Monate, Jahre und du kommst gar nicht aus der Prüfung raus. Ob auch die Prüfung lange währt, Gott sorgt für dich, sein Kind. Bald nimmt er dir das, was dich beschwert. Gott sorgt für dich, sein Kind. Und dann im Chorus, Gott sorgt für dich, sein Kind, freundlich und treu, jeden Tag neu. Sorgt er für dich, sein Kind. Sorgt er für dich, sein Kind. Gott sorgt für dich. Und du bist bei Gott bestens versorgt. Bestens. Eine Frage, die ich mir so immer lange gestellt habe. Und das war auch mit so einem Auslöser. Jemand fragt mich hier und ich will auch jetzt nicht nur dieser betreffenden Person verstehen helfen, sondern auch dir verstehen helfen, wenn Gottes Reich da ist, wenn Gott gegenwärtig ist, wenn der Herr die Kontrolle über dein und mein Leben übernommen hat, wirst du nicht zustanden werden. Gott sorgt für dich, sein Kind. Du bist ja sein Kind. Da habe ich die Frage gestellt, wenn das Reich Gottes so viel Kraft besitzt, wo Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und so weiter. Warum versagen so viele Christen? Dieser Frage bin ich nachgegangen, die mir jemand stellte. Warum haben wir so viele Kämpfe? Warum fallen so viele Christen um und werden schwach im Glauben, erschüttert? Warum geben so viele Gläubige, die fangen wunderbar an, aber nach 3 Wochen oder 4 Wochen oder einem Jahr geben sie den Glauben wieder auf, resignieren, werden mutlos? Warum das alles? Wo Jesus doch sagt in Matthäus 28, 18, mir ist gegeben alle Gewalt. Wo ist das? Wenn das so ist, warum wären die Christen so schwach so schnell? Warum vergessen sie ihren Gott so schnell? Warum sind sie nicht in eine bessere geistliche Verfassung? Eine Frage, die mich bewegt. Gott sorgt für dich, sein Kind, das ist alles wahr. Da setze ich keinen Zweifel und kein Fragezeichen, das ist alles Ausrufezeichen für mich. Gott sorgt für dich, sein Kind, aber woher kommt die Kraftlosigkeit? Woher kommt die Kraftlosigkeit? Und als ich so drüber nachdachte und betete und Gott fragte, habe ich auch die Antwort bekommen. Wahrscheinlich steht die Antwort in 1. Korinther 14, Vers 21 und folgende Verse und folgende Teile. Und zwar, weil viele Leute das Abendmahl nicht verstehen oder den Leib des Herrn nicht verstehen oder weil ja, sie begreifen nicht, dass wir alle zusammengehören, dass wir eine große Familie sind, dass wir voneinander abhängig sind. Und das ist die Ursache, warum so viele schwach sind. Wir haben so viele Einzelkämpfer. Der steht auf dem Posten, der steht auf jenem Posten und so weiter. Aber wir gehören zusammen. Und deshalb, ich möchte diese Gebetsecke also einfach plädieren und sagen, Leute, macht davon Gebrauch. Wenn ihr morgens kommt und begrüßt Gott und dann nicht nur das Gott begrüßt, sondern betend einander begrüßen und sagen, Bruder, oh Gott, segne den neben mir. Herr, den hast du an meiner Seite gestellt. Und ich segne jetzt meinen Bruder. Wir wollen zusammen gesegnet werden. Und vielleicht hast du Probleme, dann kniest dich hin. Und wir sollten auch den Mut haben, wenn jemand wirklich mit Gott ringt und kämpft und betet und weint, dass wir hingehen und sagen, oh, der Herr segne dich, der Herr schütze dich, der Herr stärke dich. Wir sollen füreinander beten. Nicht nur, dass ich bete und konsumiere und Gott in mir aufsauge. Nein, ich möchte auch die Gegenwart Gottes weiterfließen lassen, den Segen weiterfließen lassen, die Herrlichkeit Gottes weiterwirken lassen. Und Gott hat mir die Antwort gegeben, viele können den Leib des Herrn nicht unterscheiden. Die sagen, ich bin Hand, ich bin stark, ich kann alles. Aber was wäre die Hand ohne Fuß? Paulus fragt so. Oder ich habe das Auge, ich habe die Erkenntnis, ich habe den Durchblick. Oder wozu brauche ich die Ohren? Ich muss nicht hören. Oder der andere sagt, ich bin das, ich bin jenes und so weiter. Wir sind gemeinsam erst stark. Der Körper ist erst gemeinsam stark. Die Gemeinde ist erst gemeinsam stark. Und deshalb, weil die meisten keinen Blick für die Gemeinde, den Leib des Herrn haben, deshalb sind sie Nieten und Versager und kippen um. Du hast nur gewisse Kraft an Energie zum Durchhalten, aber dann bist du erschöpft. Und deshalb brauchst du wieder, oh bitte bet mit mir. Es ist keine Sünde, wenn du jemanden fragst, bitte bet mit mir. Und wir wollen zusammen beten, dass wir einander Handreichung tun. Weißt du, was Handreichung ist? Ich gebe dir Hand. Gott stärke dich, Gott schütze dich, Gott segne dich, Gott sei mit dir. Handreichung. Und wir sollten wirklich aus der Gegenwart Gottes kommen und die Gegenwart Gottes zu anderen hintragen. Deshalb sind so viele schwach, weil sie sich gegenseitig nicht ergänzen, nicht miteinander zusammenarbeiten. Die stehen so auf einsamen Posten, kämpfen, ringen und so weiter. Die Hand allein am Körper ist was Schreckliches. Also funktioniert nichts. Also, oder irgendwo im Straßengraben. Ich habe mal einen schweren Motorradunfall miterlebt, war auch dabei und mitverwickelt zum Teil. Und das Schlimmste dabei war, die Hand ist davongeflogen und lag irgendwo im Graben. Und weißt du, dann kommt nachher das, die Sanitäter, die packen an und versuchen dann in Plastiktüte diese Hand zu retten. Aber eine Hand abseits, ab vom Körper ist was Grausiges. Das Grausamste wahrscheinlich, was ich je gesehen habe, so eine Hand auf der Wiese, abgerissen. Ein Christ allein auf einsamen Posten ist was Schreckliches. Ein Gläubiger, selbst wenn es ein kleiner Finger das ist, irgendwo. Paulus schreibt weiter, warum sind viele krank, schwach und manche vorzeitig entschlafen? Weil sie den Leib des Herrn nicht unterscheiden. Es hat mehr als Abendmahl nur, mehr als nur Kelch und Brot, weil sie die Funktion des Leibes Jesu nicht verstehen, weil die anderen Glieder, die nehmen sie gar nicht ernst. Ach, die sind noch nicht so weit. Du, der kleine Finger ist auch manchmal nicht so weit als der große Finger oder die Hand oder der Fuß oder der große Zehen. Die sind noch nicht so weit. Du, wir sind einander wichtig. Selbst der Daumen. Stell dir mal ein Leben vor ohne Daumen. Oder weil die anderen Glieder einander nicht ergänzen, weil ein Glied dem anderen Glied den Dienst verweigert und sich vor sich hinwurstelt da und macht irgendetwas. Und dann wundern wir uns, warum der Leib Jesu nicht funktioniert, warum ich nicht funktioniere, weil der so seine eigene Suppe kocht. Der Kopf braucht die Hand und die Hand braucht den Kopf. Sonst ist alles unmöglich. Und wir fragen uns manchmal, und das ist der Grund, warum so viele Christen schwach sind. Du wirst nicht zu Schanden werden, wenn du den anderen um Hilfe bittest. Bitte also komm, ich kann nicht. Ich kann das nicht alles. Hilf mir mit, die Last zu tragen. Du brennst nicht aus, du wirst nicht erschüttert, wenn du immer den anderen zur Seite nimmst. Deshalb sagt Jesus, 2 und 2. Zwei und zwei, du brauchst einen, der dir unter die Arme greift, der dich begleitet, der mit dir die zweite Meile geht. Schon ganz am Anfang der Bibel, die Heiden haben das begriffen, beim Turbau zu Babel. Die haben gesagt, wenn wir eins sind, wir können alles. Und in der Bibel steht es, und Gott hat selbst gesagt, wenn ich sie nicht durcheinander bringe und sie verwirre und ihnen die Sprachen wegnehme oder das Verständnis wegnehme, die werden alles schaffen, was sie sich vornehmen. Die werden sogar noch auf den Mond kommen. Und die wären damals noch auf den Mond gekommen, wenn die Sprachen nicht verwirrt worden wären. Aber jetzt durch die Kommunikation, die ganze Welt spricht eine Sprache, schaffen wir sogar den Weg zum Mond und Mars und anderen Planeten. Alles, was die sich vornehmen, werden sie erreichen, wenn sie eins werden. Und Jesus sagt, wo zwei oder drei eins werden, worum sie bitten, müssen nicht 20, 30 oder 300 oder 3000, zwei oder drei eins werden, worum sie bitten, das wird passiert. Aber hier beim Turmbau zu Babel, die haben aneinander vorbeigeredet, aneinander vorbeigeplant, aneinander vorbeigerechnet, aneinander vorbeigehandelt und es ist nichts passiert. Gott hat uns auf Partnerschaft angelegt. Was der eine nicht kann, kann der andere. Was dem einen nicht möglich ist, ist dem anderen möglich. Was der eine nicht packt, packt der andere. Die Glieder leben nicht für sich allein. Also schon allein dieser kleine Finger. Ich habe manchmal gedacht, für was ist das da? Für was sind diese Finger? Mir würde vielleicht ein Finger auch reichen. Aber nein, stell dir ein Leben mit einem Finger nur vor. Gott hat dir 10 Finger gegeben. Und du brauchst diese 10 Finger. Du brauchst 10 Glieder an deiner Hand, 10 Zehen. Für was sind die Zehen am Fuß überhaupt? Wozu brauche ich die? Frag dich, die sind noch so kurz. Aber überleg einmal, Gott hat uns die Glieder gegeben und die Glieder sind füreinander da, die ergänzen sich. Sie dienen einander und erst gemeinsam sind wir unschlagbar. Und ich will das Geheimnis des geistlichen Lebens einfach heute auf diese Art darstellen. Die meisten Leute denken, ich muss beten, 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 bis die Wände wackeln. Nein, du musst zusammenarbeiten mit anderen. Dienet einer dem anderen mit der Gabe, die er empfangen hat. Und jeder kann etwas, jeder ist etwas, jeder hat etwas. Wer da versagt, bei dem stagniert die Kraft Gottes. Und das ist nicht schlimmer, als wenn die ganze Kraft Gottes in dem Finger ist und der Finger zittert und du kommst nicht weiter. Der Finger sollte etwas tun, aber der wackelt die ganze Zeit. Oder die Hand, verstehst du das? Du hast zu viel Energie und die Energie wird nicht verbraucht. Und dann kommt... Und das sind die viele Pfingstler und Charismatiker, die gehen dann in diese Richtung und die flippen aus, anstatt dass sie diese Kraft nehmen und gebrauchen und was Produktives draus machen. Jesus sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr sollt Kraft empfangen. Ihr sollt Kraft empfangen. Und dann kam der Heilige Geist, das ganze Potenzial Gottes kam auf diese Erde und erfüllte die 120. Und jeder hat etwas bekommen. Niemand hat alles bekommen, auch nicht der Petrus, auch nicht die Maria. Jeder hat etwas bekommen und die Feuerzungen setzen sich auf einen jeglichen unter ihnen. Niemand hat alles. Glaub doch nicht in dieser Welt, dass du alles besitzt, dass du Apostel, Prophet, Priester und Lehrer und Evangelist bist und weiß ich sonst noch alles. Niemand kann alles. Der eine hat die Vision, der weiß, wo es lang geht, dorthin möchte ich und die anderen müssen helfen, dass er dorthin kommt. Und so müssen wir zusammen die Brücke bauen. Und ich habe meiner Gemeinde in Süddeutschland erzählt, das erzähle ich auch hier in Berlin, ich habe die Vision, ich weiß, wo ich hin möchte. Aber jetzt müssen alle mithelfen, dass wir gemeinsam dorthin kommen, wo Gott mir gezeigt hat, wo wir hinkommen sollten. Am Thron Gottes, in die Herrlichkeit des Herrn, in die Seligkeit, in die Glückseligkeit, in die Erfüllung des geistlichen Lebens. Und wir müssen von hier den Weg dorthin bauen. Aber weißt du, bei mir dieses Problem, dann diese Detailsarbeit, so Klempnerarbeit. Ich bin immer froh, wenn dann Leute es gibt, die dann Chor dirigieren und pauken und springen und hüpfen und tanzen und singen und jubeln und jauchzen. Und du weißt, das ist so die Detailarbeit, die ist die komplizierteste Arbeit. Da musst du sitzen und üben und spielen und trainieren und nochmals üben und nochmals üben, bis das Vollkommene rauskommt. Wir brauchen einander. Geschwister, und deshalb, wir können aufeinander nicht verzichten. Wir brauchen, wo jemand ermutigt einen, wo jemand unter die Arme greift und sagt, komm, gib nicht auf. Der eine fällt, der andere richtet ihn auf. So steht es in der Bibel. Und glaub nicht, dass du immer stehst. Du brauchst auch jemanden, der dir so unter die Flügel greift. Und sagt, komm jetzt, wir pflegen dich und du wirst eines Tages wieder fliegen können. Und vielleicht musst du mal eine ganze Weile überwintern. Wir bei uns in Litauen, wo ich herkomme, eines Tages kommen wir in den Hühnerstall. Und was haben wir im Hühnerstall? Einen Storch. Ein Storch. Und der ist drin und der ist bei den Hühnern. Und es ist interessant, was wir erlebt haben. Der ist geflogen, zuerst einmal, irgendwo muss er sich verletzt haben oder was gebrochen haben und so weiter. Und das Interessante war, ein anderer Zugvogel hat ihn begleitet bis zum Hühnerstall, hat mein Vater erzählt. Er hat gesehen, das sind zwei Störche, einer, der fliegen konnte, begleitet und geguckt und rumgekreist. Und dieser eine Storch, der trampelt dann in den Hühnerstall und der kann die Flügel nicht mehr gebrauchen. Da hing irgendwie so ein Flügelbissen rum und er war im Flügel. Aber so lang, der andere hat ihn so lang begleitet, ist aus dieser ganzen Kolonne, aus dieser V-Formation rausgeflogen und hat den da unten besorgt, dass er schön versorgt ist mit den Hühnern. Der Bauer schlachtet ihn nicht und der Bauer hebt ihn, pflegt ihn und so weiter. Und dann war der war den ganzen Winter bei uns. Und dann kam Frühling wieder und die Störche kamen und was passiert? Unser lieber Storch probiert und haut ab. Das war eine Katastrophe für uns Kinder. Aber hier habe ich etwas gelernt. Die Natur hat es in sich. Die begleitet einen, der schwach ist, der gebrochene Flügel hat womöglich. Und es gibt Gotteskinder, die gebrochene Flügel haben. Die sind mal zu schnell geflogen einfach. Oder Stromleitung nicht aufgepasst und da sind sie irgendwo reingekommen. Wahrscheinlich war das bei unserem Storch das so, dass er irgendwo reinkam in seine in seiner Begeisterung, in seiner Flugübung und so weiter und Training und dann hat er halt erwischt. Und dann hat der andere ihn so lange begleitet, bis er versorgt war und dann ist er abgeflogen. Weißt du, und wir sollten lernen auch, bis der andere versorgt ist, um Fürsorge füreinander. Die Bibel spricht sehr viel von Fürbitte. Fürbitte und Fürsorge hängen irgendwo zusammen. Also wenn du für jemanden besorgt bist, für den wirst du auch beten. Oh, lieber Gott, guck mal, der kann nicht fliegen. Hast du schon einen Vogel mit einem Flügel fliegen gesehen? Nee. Unmöglich. Er braucht beide Flügel, die müssen gesund sein. Und so, bis er wieder gesund ist. Wir sind füreinander da. Fürbitte, Fürsorge. Und Gott kann für dich und mich sorgen. Gott sorgt für dich, sein Kind, dass du so einen richtigen Partner bekommst. Dass du einen Bruder und Schwester an deiner Seite bekommst, der dich unter die Arme nimmt, dich zum Bauer in den Hühnerstall bringt und guckt, dass du da reingehst auch und sagst, geh rein, der Bauer ist lieb, fromm waren wir nicht, aber lieb waren wir trotzdem. Und da kommst du schon durch, da sind noch ein paar Gänse. Es war zuerst mal Aufregung im Stall, ein neuer Vogel wieder da. Okay, also auch bei uns. Weißt du, wir beten um Erweckung. Geschwister, und weißt du, wenn Erweckung kommt, dann kommen so verletzte Vögel rein. Weißt du, was es ist? Da humpelt einer, der andere kann den Flügel nicht mehr schwenken. Und so, jetzt müssen wir gesund pflegen. Die Gemeinde ist nichts anderes wie eine Gesundstation, kein Krankenhaus. Gesundstation ist die Gemeinde, wo Menschen gesund gepflegt werden, bis sie wieder laufen können, bis sie wieder gehen können, bis sie wieder singen können, bis sie wieder lachen können, bis sie wieder Sieg haben. Wir sind füreinander da. Ihr werdet Kraft empfangen. Und jeder hat nur etwas Kraft, nicht die ganze Kraft. Jeder hat nur etwas von der Herrlichkeit Gottes, nicht die ganze Herrlichkeit. Wir haben nur so wie ein zerbrochener Spiegel. Wir sehen zwar das Ebenbild Gottes, aber wir sehen nicht komplett. Der andere hat auch noch was davon. Im Irdischen haben wir nur Stückwerke, deshalb brauchen wir den anderen. Alles ist Stückwerk, Erkenntnis ist Stückwerk, Glaube ist Stückwerk, Bibelweisheit ist Stückwerk, alles ist Stückwerk, Gebet ist Stückwerk. Glaub doch nicht, dass du beten kannst und der größte Superbeter bist. Nein, wir haben alles nur Stückwerke. Und deshalb, wir ergänzen uns gegenseitig und das Leben ist mehr als nur Stückwerk. Der andere hat den anderen Teil. Und wir müssen zusammenfinden. Die Reise hat begonnen. Jesus brach das Brot. Das ist sehr wichtig. Weißt du, früher, wenn Leute verreist sind, da gab es keine PIN-Nummer und keine Geheimzahl und sonst was. Da hat man eine Tonscheibe auseinandergebrochen. Jeder hat eine Scheibe bekommen und ist losmarschiert. So, und dann, wenn sie wieder kamen und sich trafen wieder und ob der echt ist oder nicht echt ist, dann hat er seine Tonscheibe genommen und der andere dann verglichen. Und wenn die Tonscheibe ineinander passte, dann gehörten sie zusammen. Und du hast ein Stück von Jesus, so eine Scherbe, und ich habe eine Scherbe. Wir haben alle nur so eine Scherbe von Gott. Er brach das Brot, deshalb beim Abendmahl, es wurde alles verteilt. Jesus hat sich selbst verteilt, bevor er in den Himmel ging, bevor Judas ihn verraten hat und bevor er verkauft und gekreuzigt wurde. Er hat alles sich verschenkt, sein Blut und sein Fleisch. Und wenn ich meine Schwester kneife, kneife ich Jesu Fleisch. Überleg einmal, wenn du deinen Nachbar kneifst und der ein Kind Gottes ist, du kneifst Jesus. Wir sind Teile von Jesus. Wir sind nicht vollkommen. Und Jesus hat alles gehabt. Er war Priester, König und Prophet. Aber wir haben nur Bruchstücke, solche Fetzen. Und die passen dann nachher zusammen. Und du wirst erstaunt sein, wie das schön zusammenpasst. Ein jeder diene mit der Gabe, die er empfangen hat. Jeder hat eine andere Fähigkeit. Der andere hat Eselsgeduld. Das ist doch was Schönes. Der andere hat Kraft wie ein Elefant. Andere ist fromm wie ein Lamm. Und ich könnte die ganzen Eigenschaften da so durchgehen. Jeder hat etwas. Ein anderes Potenzial. In Jeremia 31, Vers 14, da heißt es, mein Volk soll meiner Gaben die Fülle haben. Mein Volk soll die Gaben, der Gottesgaben, die Fülle haben. Und Gott gibt uns ausreichend. Und Gott gibt dir so viel, wie du bereit bist, weiterzugeben. Wenn du ein knausiger Kauz bist, ein Egoist, da kriegst du vielleicht nur einen Lutscher. Oder eine Kleinigkeit. Aber wenn du großzügig bist im Geben, großzügig im Mitteilen, großzügig im sich zu engagieren, Gott wird dich mächtig segnen. Und jeder bekam nach seinem Vermögen von diesen Gaben und Talenten. Und dann sagt der Herr, und wuchert jetzt damit. Bist du bereit, damit zu wuchern? Ich will zuerst mal ganz anders machen. Bist du bereit, dir dienen zu lassen? Also wuchern, ich will einsetzen, aber bist du bereit, dir dienen zu lassen, dir die Suppe zu reichen? Bist du bereit, dich füttern zu lassen? Bist du bereit, dir einen Becher geben zu lassen? Also ich kann doch selber schöpfen. Wir sind also sehr stolz manchmal und Gott will uns von unserem hohen Ross runterholen, dass wir uns dienen lassen. Dienen lassen. Bevor wir dienen, muss uns gedient worden sein. Müssen wir gelernt haben, aus der Hand des anderen etwas zu empfangen. Müssen selbst zuerst mal geführt und begleitet werden, und damit wir andere nachher begleiten dürfen. Bist du bereit, auf andere zu hören? Bist du bereit, den anderen ein Segen zu sein und dich vom anderen segnen zu lassen? Oder sind wir so stolz, dass wir sagen, nein, ich brauche keinen Segen mehr und ich lasse mich nur vom Pastor segnen? Bruder und Schwester, wir müssen lernen, voneinander segnen zu lassen. Du wirst gesegnet, damit andere durch dich gesegnet werden. Du wirst beschenkt, damit andere durch dich beschenkt werden. Und die meisten Leute, wer weiß es? Vielleicht ist gerade der, wo du gar nicht so schätzt, dass der ein Gesegneter Gottes ist, der ist ein Gesegneter. Abraham war ein Gesegneter und die Leute haben ihn nicht geschätzt. Es sei denn, Gott hat sie mit der Nase draufgestoßen, dass er ein Gesegneter Gottes ist. Manchmal muss Gott dich mit der Nase auf irgendjemanden stoßen. Guck mal, der kann beten, der kann glauben, der ist ein Vater oder Mutter in Christus. Und du denkst nur, der kann es sein. Nein, du musst nicht bis nach Rom pilgern oder irgendwo nach Mekka. Du kannst Gott überall finden, wenn du anfängst, das Ebenbild Gottes zu sehen. In deinem Bruder, in deine Schwester. So, wir machen weiter. Diese Gaben funktionieren nur, wenn du die umsetzt, in die Tat verwirklichst oder auch verwirklichen lässt. Also ich lasse mich von dem Elia da nicht sagen, 7-mal im Jordan sich taufen zu lassen. Mein Wasser da in Damaskus ist viel besser. Du siehst also, dieser Naaman war so stolz und konnte nicht geheilt werden. Und so viele Christen können nicht geheilt werden, weil sie den Dienst des anderen nicht in Anspruch nehmen. Die tun das nicht. Die lassen sich nicht 7-mal taufen. Das ist zu viel, schon einmal zu viel. Aber stell dir mal vor, 7-mal. Viele haben Angst, ihre Gaben zu gebrauchen, weil sie schon irgendwo missbraucht worden sind, haben Angst, sich zu outen, weil sie schon verletzt worden sind. Also es gibt Gründe, warum viele Angst haben, sich zu öffnen. Geschwister, wir sind eine Familie Gottes. Und ich möchte keinen Kaninchenclubverein haben oder Taubenzuchtverein oder irgendeinen Verein. Wir möchten Familie Gottes sein. Und in der Familie Gottes, da kannst du lachen und kannst du weinen. Da kannst du Sieg haben und kannst Niederlage haben. Und das gehört zur Familie Gottes. Da kommst du nach Hause verprügelt, verdreckt, zerschlagen, zerschunden. Und dann stehst du und dann kommt dein Bruder. Was ist dir, Brüderchen oder Schwesterchen? Was fehlt dir? Weißt du, wir sind Familie Gottes. Wir sollten nacheinander fragen, was fehlt dir? Weil sie den Leib des Herrn nicht unterscheiden können. Deshalb sind so viele krank, schwach und schon vorzeitig gestorben. Du würdest heute noch am Leben vielleicht, oder mancher wäre noch am Leben, wenn er viel früher den Dienst seines Bruders, seiner Schwester in Anspruch genommen hätte. Brüderchen, warum bist du so traurig heute? Schwester, warum bist du so traurig heute? Warum lässt du den Kopf hängen? Wir sollten aufeinander achten und gucken, was fehlt dem anderen. Das ist Familie Gottes. Und damit dienen, vielleicht kann ich was beitragen. Wir sollen Gehilfen zur Freude sein nach der Heiligen Schrift. Wenn das Wort Gottes bei uns richtig funktioniert, dann werden wir keine Kranken, keine Gebrechlichen, keine Schwachen, keine Armen, wir werden niemanden unter uns haben, wo irgendwo Mangel oder Not hat. Jesus sagt, wer das Leben gewinnen will, der wird es verlieren, wer es verliert, der wird es gewinnen. Halte dich ganz fest an den Zusagen Gottes. Wer das tut, viele haben Angst, ihre Gaben zu gebrauchen, Angst, was herzugeben, das kriege ich nicht mehr wieder. Ich sage dir, lass dein Brot übers Wasser fahren und du wirst zur gegebenen Zeit wiederfinden. Grausere nicht, sei nicht geizig Gott gegenüber. Und Gott gegenüber, der ist im Himmel weit weg, aber dein Bruder, deine Schwester ist hier. Die Arbeit ist hier. Dein Dienst, den du zu verrichten hast, ist hier. Werde dir bewusst, Gott ist dein Vater und wir sind seine Kinder. Gott sorgt für dich, sein Kind. Und an deiner Seite steht irgendjemand, der dir helfen möchte. Aber du sagst, nein, das kann ich selber machen. Das werde ich selber tun. Schaffe ich selbst mit Gottes Hilfe. Aber Gott will jemand an deine Seite stellen. Wir sind Erben. Erben Gottes. Und weißt du, als ich so drüber nachdachte, Erben kriegen alle gleichmäßig. Wenn es 10 Kinder sind, kriegen alle 10 Kinder das Gleiche. Und die anderen, wo jetzt der Älteste, wenn er alles erbt, muss er den anderen was auszahlen. Aber beim Erben ist es so, als wenn ein gerechter Vater ist und Gott ist ein gerechter Vater, da erben alle das Gleiche. Der Heilige Geist fiel auf alle und die haben nur so viel Feuer alle gekriegt. Zerteilt von Zungen, zerteilt vom Feuer. Und auf jedem setzte sich nur ein Fetzen. Und jetzt mussten sie, um ein großes Feuer zu erreichen, mussten sich alle zusammenrücken und dann gab es eine große Flamme. Wir kriegen alle nur Stückwerke. Und das macht nachher viel. Viele kleine Lichter erleuchten die Stadt. Viele kleine Lichter. Die Erben, die sind alle gleichmäßig. Jedes Kind Gottes bekommt sein Erbteil, seine Gaben. Und Gott behandelt alle gleich. Er gibt allen gleich viel, jedem nach seinem Vermögen. Wenn du die Dienste des anderen nicht schätzt, nicht willst, nicht annimmst, verpasst du etwas. Wenn du sie nicht benötigst, darauf verzichtest, verzichtest du auf die Segnungen Gottes und du weißt gar nicht, was du verlierst dabei. Du könntest viel reicher sein, viel glücklicher, viel ausgeglichener. Weißt du, lach und Leute werden mitlachen, mitfreuen. Und die Bibel sagt, wenn einer weint, weint mit den Weinenden und lacht mit den Lachenden. Also wir sollen uns einander annehmen und einander dienen. Wir sind Gottes Mitarbeiter, Gottes Botschafter und jeder hat eine Botschaft von Gott. Du hast eine Botschaft, ich habe eine Botschaft und wir haben einander eine Botschaft mitzuteilen. Du hast was zu sagen, ich habe was zu sagen. Und glaub nicht, dass ich euch nur anpredige. Ich höre euch sehr gut zu. Ich passe auf euch sehr gut auf. Und ich achte manchmal so die Kleinigkeiten, die Nebensächlichkeiten, die du denkst, ist unwichtig, aber das ist für mich vielleicht wichtig. Und du glaubst gar nicht, wie Gott zu mir redet durch euch und ich rede von Gott zu euch. Wir tauschen einander nur aus. Wir machen das Geschäft unseres Vaters. Und ein jeder dient mit der Gabe, die er empfangen hat. Und ich muss für meine Gaben verantworten und du musst für deine Gaben verantworten. Jeder ist ein Kanal des Heiligen Geistes. Jeder hat ein Maß an dem Heiligen Geist als Tröster. Und der Heilige Geist kann nur wirken durch einen Menschen. Der Heilige Geist ist nicht so Luft und Wind und Schall und Hauch. Der Heilige Geist ist Fleisch und Blut. Christus ist in Fleisch gekommen und Gott möchte dir dienen durch Bruder und Schwester, wer es auch immer ist. Stell dir mal vor, du hast Angst allein, wenn du nachts irgendwo durchgehen musst, aber es ist total anders, wenn jemand neben dir geht. Da ist die Angst weg, selbst wenn es noch so gefährlich der Weg sei. Und die Angst ist weg, weil jemand neben dir ist. Und vielleicht ist der noch ein größerer Feigling wie du, aber der geht mit dir. Also ich habe es immer wieder erlebt, also der andere hat mehr Angst gehabt wie du, aber der ist bei dir und ist halt schon zu zweit und ist halt unschlagbar. Und deshalb, wir können unseren Brüdern und Schwestern die Furcht nehmen, wenn wir ihnen nur beistehen. in der Zeit der Untergrundkirche und der Verfolgung war für mich immer so wichtig. Weißt du, nicht das Geld macht die Leute nicht glücklich, aber dass jemand an uns denkt in der Gefangenschaft, im Gefängnis, oder so, jemand einen Brief oder Postkarte an die Regierung schreibt, dass wir nicht vergessen sind, das ist schon für die Leute sehr viel, dass jemand an uns denkt. Und jemand in deiner Nähe, ich weiß nicht, wie es dir ist, wenn du zu Hause ganz allein bist. Wenn meine Frau da ist, weiß ich, also, weißt du, wenn ich verschlafe, sie verschläft nicht. Oder ich weiß, also die schnarcht oder ich schnarche. Also da ist Leben in der Wohnung und so weiter. Aber wenn da niemand ist, ist es so totenstill, da fehlt etwas. Da fehlt etwas. Und wir brauchen einander. Leute, wir brauchen einander. Und deshalb sind viele schwach und viele krank und viele schon vorzeitig gestorben, verzweifelt, durchgedreht, erstickt, weil sie niemand haben, weil niemand da ist, sich niemand für sie bereit erklärt. Der Dienst der Gaben ist so wichtig für deine Entwicklung. So die Geschwister, an denen lernst du, manchmal reibt man sich bei den Geschwistern. Das ist manchmal das Komische. Weißt du, man reibt sich. Aber so polieren wir uns gegenseitig. Weißt du, du reibst jemanden und jemand reibt dich. Und da gibt es Funken und da erhitzt man sich. Und da gibt es Reibung. Und da wird Energie freigesetzt. Durch Reibung wird Energie freigesetzt. Dienste der Gaben. Der Heilige Geist, er ist für dich, aber auch für die anderen da. Und glaub doch nicht, wenn der Heilige Geist an dir arbeitet, er wird dafür sorgen. Gott sorgt für dich, sein Kind. Er wird sorgen, dass du überlebst und dass du wie ein Edelmetall unter Druck und Spannung, was auch immer ist, wie ein Edelmetall rauskommst. Du wirst veredelt, verschönert durch die ganze Reibung. Gott benutzt die Glieder und die Glieder, die nicht benutzt werden, die kalken ein oder verkalken, die werden steif. Lieg 7 Wochen im Bett, beweg dich nicht und du wirst das Laufen verlernen. Das reicht schon. Und dann musst du wieder wie ein kleines Kind von vorne anfangen. Lass dich in die Hände Gottes fallen und diene. Manchmal wirst du ausgenutzt, aber das macht nichts. Aber manche Glieder werden regelrecht ausgenutzt. Du weißt, da kommst du nach Hause, hast du Muskelkater. Du hast Kisten transportiert, aber das regeneriert sich. Ich sagte, ich habe beobachtet, die Sache regeneriert sich. Auch wenn du manchmal überfordert worden bist und so ausgebeutet worden bist als Glied am Leibe Jesu Christi. Nimm diesen Dienst an, den Gott dir vor die Wege und vor die Füße stellt. Wir müssen als Christen Realisten sein, das sind alle Heiligen gewesen. Alle Heiligen waren so realistisch. Also wenn ich so die Heiligengeschichten, ich habe mal ein ganzes Jahr lang nichts anderes gepredigt als die Heiligen aus der Kirchengeschichte. Männer, Frauen, die besonders von Gott begnadigt, geführt und geleitet worden sind. Und das Erstaunliche bei diesen ganzen Heiligengeschichten und Legenden natürlich auch, aber das Besondere war immer, sie haben immer etwas unternommen. Sie haben immer was gewagt. Sie haben alles weggegeben, aber sie haben dafür auch alles wieder bekommen, auf eine andere Art und Weise. Und ich sage dir, das sind Heilige. Heilige sind Realisten. Wir müssen also Realisten sein als Christen. Als Erlöste sind wir noch etwas mehr, sogar mehr als Engel. Und wir beten für Engel, aber hör auf an Engel zu glauben mit Flügeln. Das ist nur aus dem Märchenland. Und Engel mit Flügel, das kommt aus der Zeit von Daniel und der Perserzeit, also wo Flügel sind. Vorher haben die Engel keine Flügel gehabt. Die Engel, die zum Abraham kamen, das waren wie normale Männer, die kamen und haben mit Abraham verhandelt. Also keine Flügelwesen. Flügelwesen hat etwas mit geistigen Denken zu tun und in der Philosophie und Geistesgeschichte, Religionsgeschichte, Flügel. Aber warte nicht auf Engel mit Flügeln. Weißt du, auf was du warten solltest? Auf Engel mit 2 Beinen. Die mit 2 Beinen hier im Leben stehen und 2 Hände haben und nicht 2 linke Hände, sondern 2 richtige Hände und die ihre Hände gebrauchen. In der Bibel heißt es, und manche haben unwissend Engel beherbergt. Eine Anspielung natürlich. Manche haben unwissend Engel beherbergt. Und du weißt gar nicht, wo dein Engel gerade steht und auf dich wartet und irgendwo dir dienen soll, aber nicht kann, weil du diesen Engel nicht in Anspruch nimmst. Nein, ich warte auf den Herrn. Aber der Herr hat den Engel befohlen. Und er wird seinen Engeln befehlen, dass sie dich auf Händen tragen. Schwester, kannst du das vorstellen? Die werden dich auf Händen tragen. Manche haben unwissend Engel beherbergt. Und deshalb sind so viele krank, so viele schwach und so viele vorzeitig gestorben, weil sie den Engel, den Gott an ihre Seite gestellt hat, ignoriert haben. Nicht in Anspruch genommen haben. Der Engel steht arbeitslos da. Und das sind Menschen aus Fleisch und Blut. Schreib an den Engel zu Laodicea, Es war eine ganz böse Gemeinde. Schreib einen Engel zu Ephesus, schreib einen Engel zu Thyatira, schreib einen Engel zu Sardes. Weißt du, was das alles waren? Diakone, Bischöfe, Gemeindeleiter, Pastoren. Der sollte hören und der musste die Wahrheit hören und der musste der Gemeinde verkündigen, wo es lang geht und was die Sache ist. Lies mal die sieben Sendschreiben, Offenbarung 2 und 3. An den Engel. Und wenn du die Engel nicht akzeptierst, keine Engel hast, nicht an diese Art von Engel glaubst, die sind Gehilfen zur Freude. Die Engel sind Gehilfen zur Freude, nicht mehr und nicht weniger. Und Gott schickte einen Engel zu diesem Mann, der dort auf dem Wagen saß, nach Gaza, und sagt, verstehst du auch, was du liestest? Das war ein Engel. Philippus war ein Engel. Und ist auch geflogen nachher wie ein Engel. Und plötzlich, nachdem er getauft hat, aus dem Wasser rausstieg, war er weg. Und wurde in Philippi Caesarea gefunden. Na, geflogen ist er. Es gibt so viele Engel. Und wir warten immer auf die falschen Engel. Dämonen kommen. Teufel kommen. Der Teufel verstellt sich als Engel des Lichts. Aber du solltest auf richtige Engel zuerst mal warten und die richtigen Engel erleben. Den richtigen Dienst der Engel in deinem persönlichen Leben irgendwo integrieren. Engeldienste. Wir helfen unseren Geschwistern zu überwinden. Das sind Engeldienste. Engel sind nichts. Und lies mal, was Paulus an die Epheser schreibt. Wir sind dazu berufen, die Heiligen zuzurüsten. Die Engel Gottes sind berufen, die Heiligen zuzurüsten für den Dienst, für die Arbeit. Sie zu motivieren, sie zu stärken, sie aufzurichten, sie aufzubauen. Unsere Geschwister zu unterstützen, unter die Arme zu greifen, ihnen zu helfen, Gott wirken zu lassen, sie ein Stück weit begleiten. Der Engel, den Tobias, ist auch so eine merkwürdige Geschichte. Der Vater Tobias will irgendwo ein Erbe abholen und du willst auch dein Erbe vielleicht abholen, bist auch so. Aber der Junge in Ekbatana, der ist ganz weit drüben, da in Persien irgendwo, und nach Ekbatana. Und dort liegt ein Erbe, aber wie kriege ich, der Junge weiß ja gar nicht, wie er da hinkommt. Und plötzlich kommt so ein Wanderbursche und sagt, hör mal, ich kann den Jungen begleiten, bis nach Ekbatana, kein Problem. Ja, kennst du den Weg? Ja, ich bin schon oft gegangen. Weißt du, so ein Engel ist schon oft so einen Weg gegangen, so Engeldienste verrichtet. Ich bin den Weg schon oft gegangen, also vertrau dein Kind mir, ich werde es schon tun. Und dieser Engel, der Tobias hat nicht erkannt, dass es ein Engel war. Und den ganzen Weg dorthin, der wäre gar nicht lebendig mehr nach Hause gekommen. In der Hochzeitsnacht wäre er von diesem Dämon erdrückt worden, wenn der Engel nicht dabei gewesen wäre. Der Engel hat gezeigt, was zu tun und zu lassen ist. Lies mal das Buch Tobias. Natürlich Apokryphen für viele Leute, das lesen wir nicht. Lies mal. Bevor du irgendein Krimi liest, das sind Geschichten aus dem jüdischen Volk. Das sind biblische Geschichten in den alttestamentlichen Apokryphen. Lies mal und du wirst sehen, wie Gott Engel benutzt und diesen Burschen da, der begleitet, nimm's gut, du weißt jetzt nicht, aber hernach wirst du es erfahren. Weißt du, du kannst dem jungen Burschen doch nicht alles erklären, der weiß sowieso nicht alles. Ist natürlich, er denkt, er weiß alles, aber er weiß doch nichts. Und er ist durchgekommen und kam zurück, alles wohl, das Erbe war da. Und sofort auf Anhieb die Adresse. Wenn du von geistlichen Führern geführt wirst, das sind nicht Theologen, das sind nicht theologische Professoren, das sind nicht religiöse Führer, sondern von geistlichen Leitern, das sind Engel. Das sind geistliche Führer. Wir brauchen Engeldienste, Leute. Und die meisten Leute haben keine Ahnung vom Leib des Herrn. Im Leib des Herrn, da wimmelst du von Engeln. Das heißt, jede Zelle, jeder Gläubige ist ein Engel. Wenn du das einmal kapiert hast, da wirst du deinen Bruder, deine Schwester, unsere russische Schwester, ist er lieb, die kommt, weißt du, aber die betet, die Schwester betet. Und ich bin froh, dass sie betet. Will sie nicht beten, vielleicht wäre ein oder andere nicht da. Aber sie betet. Und jeder hat eine Funktion im Leib Jesu Christi. Der eine singt, der andere betet, der andere predigt, der andere gibt und der andere nimmt. Was stell dir mal vor, wenn niemand da ist, wo er nehmen kann, was kann der, wo er geben könnte, geben? Das verpufft alles. Aber wir brauchen einander. Und jeder dient mit der Gabe, die er empfangen hat. Gott will uns benutzen in seinem Bau, in seinem Werk. Jeder Gläubige ist ein Werkzeug Gottes, um die Heiligen zuzurüsten. Und Gott besinnt sich immer noch, leider immer noch Menschen, so wie du und ich. Menschen wie du und ich. Menschen wie du und ich. Der Heilige Geist macht dich erst zum vollwertigen Menschen, Wenn du anfängst, das umzusetzen, was Gott in dir reingelegt hat, und du kriegst von der anderen Seite wieder Verstärkung und Motivation. Wenn du anfängst, Gott zu dienen, weißt du, was dann passiert? Dann verlierst du deine Minderwertigkeitsgefühle. Du sagst, was bin ich? Was ist das für so viele? Deine 5 Brötchen und die 2 Fischschwänze, die reichen aus, um 15.000 Leute zu speisen. Und du sagst, was ist das für so viele? Hör auf, klein zu denken von dir. In dem Moment, wo du deine Gaben, dein Bissen, das, was du von zu Hause mitbringst, in die Hände Jesu legst, das multipliziert sich 1000-fach. Da beginnt die Funktionen. Die werden alle verhungert. 15.000 Leute werden in der Wüste verhungert, wenn der Bub da seine Brötchen nicht dem Heiland gegeben hat, sein Heringsbrötchen. Und du siehst, so viel Heil geht verloren, so viele Leute bleiben hungrig, so viele Leute gehen leer nach Hause, weil irgendjemand nur sagt, für mich, das hat die Mama für mich gegeben. Das ist mein Vesper. Weil er egoistisch an sich gedacht hat. Hätte der Junge egoistisch an sich gedacht, da wäre die ganze Gemeinde damals verhungert. Und der Herr Jesus hätte kein Wunder vollbringen können. Und der Herr vollbringt nur Wunder, wenn wir unser bisschen, was wir haben, dem Herrn zur Verfügung stellen. Und dann hören die ganzen Minderwertigkeitskomplexe auf. Dann merkst du manchmal, Mensch, das wusste ich gar nicht, dass ich singen kann, dass ich beten kann, dass ich dienen kann, dass ich glauben kann. Weißt du, Gott hat dich berufen für andere. Für dich selber, wenn du ganz ehrlich bist, kannst nicht beten. Weißt du, das, für dich selber, da bist du so schwach. Aber für andere, denn du siehst bei den anderen auch die Fehler. Da bist du auch Spezialist. Weißt du, für die anderen, da kannst du alles. Aber für dich, wenn es da irgendwo drückt, verzweifelst du schon. Rennst zum Arzt. Aber für andere, da kannst du Berge versetzen. Und deshalb hat Gott dich auf andere angesetzt. Deshalb hat Gott dich für andere gebraucht. Deshalb, wenn wir den Leib des Herrn nicht erkennen, dass ich für die anderen da bin, geht was verloren. Geht was verloren. Der Heilige Geist will dich gebrauchen. Wenn du dich nicht gebrauchen lässt, verfehlst du deinen Lebensplan. Und dann fallen so viele Leute den Sekten anheim, Irrlehren, sie prüfen die Sache nicht, schlucken alles. Und vielleicht bist du ein Auge, ein wachsames Auge. Gott hat dich als Wächter gesetzt. Und mit einem Auge solltest du immer wachsam sein. Und die Bibel sagt, wachet und betet. Nicht nur wach. Wenn du Fehler siehst, dann beheben wir diese Fehler. Der Heilige Geist will, dass du nicht zu Schanden wirst und dass der Leib Jesu nicht zu Schanden wird. Und natürlich, wenn du nicht aufpasst und durchgehen lässt, wundere dich nicht. Also wir sind vom Heiligen Geist so eingerichtet und von Gott, dem Schöpfer, so angelegt, dass wir gemeinschaftsfähig sind. Der Heilige Geist macht dich gemeinschaftsfähig. Die 120 haben alle das Gleiche bekommen. Alle das Gleiche, Halleluja, alle das Gleiche. Und das Schöne dabei ist, wenn du anfängst, Gott zu dienen, der weiß doch alles von mir. Warum? Weil es ja so funktioniert. Du hast was und der hat was und der hat was. Und also ich bin bloßgestellt in der Gemeinde jetzt. Ich bin blamiert. Also die wissen alle von mir und ich habe niemand was gesagt. Aber das ist der Heilige Geist, der ein und derselbe Geist wirkt das Wollen und wirkt auch das Vollbringen. Bei allen gleich das Gleiche. Und deshalb das Wirken des Heiligen Geistes ist, wenn alle plötzlich das Gleiche empfinden. Die spüren das Gleiche. Die ziehen in die gleiche Richtung. Das ist, was der Heilige Geist macht. Der Heilige Geist zieht uns alle nach oben, zu Jesus. Mehr und näher zum Heiland. Petrus und die 11 traten gemeinsam auf. Nicht jeder für sich. Was wäre das für ein Chaos geworden, wenn alle für sich aufgetreten wären? Bei Egoisten funktioniert die Gnade Gottes nicht, aber bei Christen, wahren Gläubigen, tiefen Gläubigen, funktioniert Kraft Gottes und die sind gemeinsam. Wir müssen hin zum Thron Gottes. Und unser Widersacher ist der Teufel und unser Ziel ist der Himmel. Und dann in diese zwei Richtungen kämpfen wir. Unser Ziel ist der Himmel. Nur gemeinsam sind wir stark. Und solange wir als Glieder am Leib Jesu verbunden sind, wollen wir immer das Gleiche. Wir haben denselben Geist, dieselbe Kraft, dieselbe Liebe, denselben Frieden, dieselbe Freude. Immer dasselbe. Ist so wichtig, dass wir alle in die gleiche Richtung ziehen. Wir sind für andere da. Das haben leider viele noch nicht begriffen. Wir sind nicht für die Welt da. Jetzt sage ich etwas Schockierendes. Wir sind nicht für die Welt da, wir sind für den Leib Jesu Christi da. Wir sind für die Gläubigen da, nicht für die Gottlosen und Sünder. Die muss man retten und evangelisieren. Wir sind für die Heiligen Gottes, auf dass die Heiligen Gottes zugerüstet werden. Wir sollten unsere Priorität Reich Gottes als erstes setzen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nicht nach Sozialismus und Humanismus. Reich Gottes. Wir sind nicht für die Reiche der Welt, Politik und Organisation, was sonst auch alles. Wir sind für die Gemeinde Jesu. Der Leib Jesu dient dem Haupt. Wir sind nicht, um die Welt zu unterhalten. Wir sind da, um unsere Geschwister aufzubauen, einander Handreichung zu tun. Dazu sind wir da. So viele vergeuden ihre Kraft an Gottlosen. Wir verschwenden ihr Geld in Religion, Organisation und die saugen einen richtig voll aus. Aber du solltest für das Reich Gottes dich einsetzen. Und wir sind dazu da, dass du dem Bruder, der Hunger hat, Brot brichst, deinem Bruder, deiner Schwester. Und du sollst fragen, wie geht's meinem Bruder, wie geht's meiner Schwester? Und Gott fragt, wo ist dein Bruder Kain? So viele erschlagen ihre Brüder und Schwestern. Wo ist dein Bruder? Vergeude deine Kraft nicht mit den Fressern und Säufern, die auf dich lauern irgendwo unterwegs, sondern frag dich, wo sind die Glieder am Leib Jesu Christi, die mit mir zusammenhängen, mit mir zusammen getauft worden sind, mit mir zusammen den Weg eingeschlagen haben. Und lass dich nicht missbrauchen vom Teufel. Viele sind nur deswegen schwach, krank und entschlafen, depressiv und ausgebrannt, weil sie ihren Platz noch nicht gefunden haben im Reich Gottes. Weil sie selbst nicht kennen und ihre Funktion nicht kennen, wozu sie da sind, weil sie immer nur an sich denken und sie wissen nicht, dass Gott sie beschenkt hat für andere. Du kannst mit dem, was Gott dir gegeben hat, nichts anfangen, aber der andere kann was anfangen. Verstehst du, was ich sage? Das Prinzip Gottes ist, gib und es wird dir gegeben werden. Ein gerüttelt und geschüttelt Maß. Gott hat dir Frieden gegeben, damit du diesen Frieden weitergibst. Einfach Ruhe ausstrahlen. Der andere ist verrückt, ärgerlich, geht aus dem Häuschen, aber du sagst, oh, mir ist wohl in dem Herrn. Gott schenkt dir Erkenntnis, damit du die Erkenntnis weitergibst. Das mache ich zum Beispiel jetzt hier. Gott gibt dir Mut, damit du andere mutig und kühn machst. Gott gibt dir Hoffnung, damit du dies weitergibst. Gott gibt dir Liebe, damit du diese Liebe anderen weitergibst. Gott hat dich geehrt, damit du sagst, also das war ich nicht allein, wir waren zusammen. Und weißt du, interessant ist bei guten Leuten, die erste Geige spielen und so weiter und die machen da tolle Musik. Natürlich alle applaudieren für die erste Geige, aber weißt du, die machen dann so. Die anderen. Ohne den anderen wärst du gar nichts. Wenn die nicht mitgespielt hätten, nützt deine ganze erste Geige nichts. Die. Und da zeigst du immer auf die. Die waren es. Die waren es, die mitgekämpft und mitgezittert haben. Gott hilft dir, damit du andere unterstützt. Gott ist gnädig, damit du anderen gnädig bist. Und in dem Maß, wie du anderen gnädig bist, und ich sage dir, das ist so wichtig, heutzutage gnädig zu werden. Wir können so richtig hart sein und sagen, nein, also, weißt du, da lass mal nichts durchgehen, heilig dem Herrn. Kenne ich. Ich kenne solche Leute, die heilig dem Herrn sind. Und Ohren abklopfen und was weiß ich, was sie alles abschneiden. Da war Petrus, unser Bruder. Heilig dem Herrn. Und das Ohr von Malchus ist weg. Und das ist das letzte Wunder, das der Heiland getan hat. Und das ist das letzte Wunder, das der Herr noch tun möchte. Einfach zugepappt. mit Kleistern, Doppelfach zugepappt. Aber du siehst, heilig dem Herrn. Nein, wir sollten gnädig sein. Überleg einmal, wie gnädig musste Gott dir gegenüber sein. Wie oft ist dir die Sau durchgegangen? Und das Gaul durchgegangen und alle möglichen Viecher durchgegangen. Und du hast dich selbst vergessen. Und wie gnädig waren die. Ach, Bruder Maturis, komm, wir vergessen. Weißt du, der Herr ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wir fallen alle, wie oft 7-mal am Tag steht in der Bibel und wir stehen wieder auf. Wir dürfen nicht liegen bleiben. Und wenn du siehst, dein Bruder liegt, hochziehen. Und dann beginnt wieder ein Fest. Wir sind füreinander da. und du würdest verrecken in deinen Sünden, in deinem Elend, in deinem Jammern, wenn der Bruder nicht kommt und dich aufhebt. Natürlich, wir gehen in die Gebetsversammlung. Oh, Halleluja, gelobt sei Jesus Christus. Und wir vergessen unseren Bruder und unsere Schwester, die unterwegs von den Räubern überfallen worden ist. Und wie viele Geschwister sind auf dem Weg zum Gottesdienst und werden von Räubern überfallen? Und wir sollten wirklich denken, vergiss deinen Gottesdienst, vergiss alles, dein Bruder, deine Schwester ist wichtiger. Hier in Berlin ein Rabbi, ich glaube Leo Beck war es, ein Rabbiner, in der Frühzeit, also noch vor dem Hitler, geht zum Gottesdienst und dann, nein, es war Ghetto, das war schon Hitlerzeit, es war Ghetto, und geht im Gottesdienst, so hoch, also höchster Feiertag, und er kommt vorbei und da weint ein kleines Kind. Und natürlich die ganze Versammlung, die ganze Synagoge ist voll von Leuten, die warten auf den Rabbi, der sollte heute doch den Gottesdienst leiten, aber der ist nicht da, wo ist der Rabbi? Und die anderen haben nicht das Konzept und wissen nicht, wie es weitergeht. Der Rabbi ist nicht da. Und der Rabbi weiß, was er gemacht hat, hat ein Kind weinen gehört, ist zu der Familie reingekommen, hat das Kind geschaukelt und so gesungen und dem Kind gedient. Und das Kind ist eingeschlafen, nachdem das Mädel schlief, ist er dann in den Gottesdienst gegangen. Und dann kommt er hin und alle applaudieren, Rabbi, wo bist du geblieben? Und das Fest, das hohe Fest unseres Gottes hat begonnen und du bist nicht da gewesen. Dann sagt er, ich habe meinen Gottesdienst heute schon getan. Wisst ihr seid alle hier und singt und betet oder wollt beten und singen und ich habe und zu Hause eines eurer Kinder hat geschrien und hat sich gefürchtet und war allein gelassen. Ihr wart alle hier und sitzt alle hier und das kleine Kind zu Hause. Ich habe das kleine Kind eingeschläfert und nachdem das Kind schlief, bin jetzt zu euch gekommen und jetzt werde ich euch dienen. Oh ja, was ist der vernünftige Gottesdienst? Witwen und Waisen in ihrer Trübsal zu besuchen. Das ist der vernünftige Gottesdienst. Und siehst du, wo der Gottesdienst anfängt? Nicht mit Beten und Singen und Predigen und Pauken und Trompeten, mit dem Witwen und Waisen in ihrer Trübsal zu besuchen. Was ist die Trübsal von Witwen und Waisen? Nichts zu essen, Angst, allein auf sich gestellt, kein Schutz, keine Sicherheit, keine Versorgung. Das ist die Trübsal der Witwen und Waisen. Also gib und es wird dir gegeben werden. Gott gönnt dir alles, was du anderen gönnst. Wenn du den anderen nichts gönnst, oh, wundere dich nicht, du kriegst auch nichts. Die Korinther-Gemeinde, das waren die größten Egoisten in der charismatischen Bewegung, die es überhaupt gab. Halleluja. Paulus sagt, da weiß nicht einmal die Welt so etwas von euch zu berichten, was bei euch los war. Also es waren ganz schlimme Kerle. Da heißt es sogar, wenn sie zum Abendmahl gehen, haben sie gesagt, die haben das ganze Brot für sich gegessen. Hat Paulus gesagt, hört, wenn ihr essen wollt, esst zu Hause. Und dann wartet aufeinander. Und lasst für die anderen auch noch was übrig. Aber du siehst, solche Egoisten waren sie. Hauptsache ich. Ich erlebe das, ich meine, hier ist es nicht so, aber es passiert manchmal gemein. Da sitzt eine kleine Person und dann hebst du Hände und dann sehen sie nicht, was da vorne geschrieben steht. Ist Egoismus. Ich gucke immer gerne, wer ist jetzt hinter mir, sehen die auch, was vorne geschrieben steht. Du sollst aufhören, an dich zu denken, fang an andere zu denken. Das ist, wie der Leib Jesu funktioniert. Nur so können wir so richtig dienen. Nicht so, Halleluja, Hauptsache ich komme in den Himmel. Hauptsache ich werde gesegnet. Hauptsache ich komme vorwärts. Hauptsache ich werde erfüllt vom Heiligen Geist. Hauptsache ich kriege den größten Happen. Wer wird der Größte? Diese Urgedanken in der Bibel. Hauptsache ich. Nein, der, wo die Füße gewaschen hat. Oh, nicht Hauptsache ich. Wenn du richtig stehst und lebst, wirst du nicht zu Schatten werden. Ich will dir nur sagen, keiner wird zu Schanden, aber die meisten werden zu Schanden, müssen zu Schanden werden. Das war doch nicht. Und die Korinther, Hauptsache ich, wartet aufeinander, stellt euch schön an. Paulus sagt, ist so wichtig, aufeinander zu warten. Einer diene dem anderen. Also wenn du richtig dienst, richtig arbeitest, richtig funktionierst, wirst du sehr viel bekommen. Gott schenkt dem Demütigen Gnade, steht in meiner Bibel. Ich weiß nicht, was bei dir steht, aber ist mir egal. Deine Kraft wächst, je demütiger du bist. Hast du das gehört? Je demütiger du bist, desto stärker wird deine Kraft, dein Einfluss. Wenn wir uns demütigen, kriegen wir mehr und mehr Autorität. Die Bibel sagt sogar an einer Stelle, sei nicht allzu weise. Und in Sprüchen oder in Prediger heißt es, sei nicht allzu religiös. was das auch immer heißt. Du musst sehen, da liegt einer in seinem Blut. Was ist jetzt wichtiger, in Gottesdienst zu gehen oder den ins Krankenhaus zu bringen? Aber natürlich, ich kann es nicht, ich muss beten. Oh, Halleluja. Ich muss beten. Ich gehe in die Kirche. Weißt du, man wird bestraft nach unserem Gesetz wegen unterlassener Hilfeleistung. Und wie viel mehr im Himmel, wenn du siehst, dein Bruder hat nichts anzuziehen, hat nichts zu essen. Ich war so in einer Gemeinde, wo ich mal war. Weißt du, ich bin hingekommen, eingeladen zur Konferenz, riesige Lagerversammlung. Da war ich bei Gott vergebe und Gott möge Schwaben segnen. Da bin ich in einer schwäbischen Familie untergebracht gewesen. Und weißt du, und ich habe geschlafen, also sie haben mir ein Nachtquartier gegeben. Und dann höre ich, wie sie dann Vater segne, diese Speise singen und beten. Und dann tauchen sie ihren Hefezopf da und essen und schmatzen. Und mich haben sie nicht eingeladen. Und wisst ihr, was ich gemacht habe als junger Christ? Ich bin statt auf die Konferenz in die Kneipe gegangen. Ich habe gesagt, mit leeren Magen kann ich Gott nicht zuhören. Aber ich war so frustriert, habe ich am liebsten würde ich jetzt nach Hause fahren und pfeife auf die ganze Konferenz, auf den ganzen Gottesdienst. Solche Egoisten. Anstatt zu sagen, Bruder, komm, wir frühstücken, wir teilen den Hefezopf. Das ist wenigstens ein Happen. Aber nein, du, das war so ein Frust für mich, Christen. Ich habe lange Zeit Heilung gebraucht von solchen Christen. Da sind die Kommunisten besser gewesen, in aller Liebe, als diese Christen. Und deshalb wird euretwegen wird der Name Gottes gelästert. Aber teile, bleib bescheiden und Gott wird dich nicht zustanden werden lassen. Vertraue Gott, diene Gott. Weißt du, ich habe lange Zeit gesucht, es musste... Hast du Biologie gelehrt oder lehrt von euch jemand Biologie? Elip. Jetzt muss ich meine Tochter schon, sie hat auch Gartenbau studiert, aber wie heißt das, wenn das Wasser von unten nach oben transportiert wird, Osmose? Oder heißt es Osmose? Test für den Lehrer, okay. Also auf jeden Fall die Nahrung und so weiter, da wird von einer Zelle nach oben transportiert. Ich denke Osmose, das ist das Einzige, was ich finden konnte. Meine Tochter schon, die hat ihre ganzen Notizen von der Uni vorgebracht und wir haben studiert. Goethe spricht von Metamorphose, aber das ist wieder ganz was anderes. Das ist wieder was anderes. Aber von unten, also die aus den Wurzeln herauf bis in die Baumspitze. Und da geht jede Zelle es hohl und gibt es der anderen Zelle weiter. Und gibt's immer so was transportiert. Und genau das ist Christentum. Wir sind leer. Du bist leer, ich bin leer, wir sind leer. Aber wir nehmen von unten und wir transportieren, wie das Zeug auch immer heißt, wir transportieren das nach oben. Die Nahrung, wie Osmose. Heißt es Osmose? Okay, ich glaube, das. Also wenn drei sagen, muss es stimmen. Eine Sache besteht aus zwei oder drei Mundzeugen. Okay, und es bringt nach oben bis in die Baumspitzen. Und dann oben verdunstet es nachher alles oder wie auch immer. Und genau das ist... Du nimmst von unten, gibst nach oben weiter, dem Nächsten. Und schließlich kommt es zum Heiland und dann verdunstet es irgendwo in der Luft. Es verdunstet irgendwo, ist dann die Grenze erreicht. Und ich habe das einfach noch gelesen, im Internet habe ich nachgeguckt. Und dann heißt es, also die Mammutbäume werden bis 120 Meter hoch. Und dann hört es auf. Und dann verdunstet es alles. Und so ist auch der Mensch. Ich bin leer und ich nehme von unten was aus, mir gibt jemand was und ich befördere das wieder nach oben dem Nächsten. Einfach weitergeben. Das Geheimnis des Lebens im gesamten Kosmos, oder zumindest hier auf dieser Erde, ist weitergeben. Das ist das Geheimnis. Weitergeben. Weitergeben und nochmals weitergeben und nochmals weitergeben. Du bist leer, nimmst was auf, empfängst und dann drückst wieder nach oben zum Nächsten. Bist du bereit, weiterzugeben? Die ganze Schöpfung ist so, Krebs entsteht nur, wenn es nicht mehr weitergegeben wird. Das schmort man im eigenen Saft. Und alles, was nicht weitergegeben wird, wird zum Krebs, zum Geschwür. Alles so Eigendynamik danach. Gib weiter. Deine Probleme gib weiter. Deine Ängste gib weiter. Deine Sorgen gib weiter. Deine Krankheit gib weiter an den Herrn Jesus. Bruder und Schwester, und der soll zum Heiland bringen. Du schaffst es allein nicht. Weitergeben. deine Freude weitergeben, deinen Glauben weitergeben, einfach weitergeben. Und das ist die Ursache für viele Krebsleiden. Man ist gekränkt und schmort im eigenen Saft, ärgert sich, grollt und wird bitter und sauer, spricht nicht aus, packt nicht aus. Krebs bekommen Menschen, die nur auf sich selbst fixiert sind. Der Mensch ist ein soziales Wesen, weitergeben. Alles, was du erlebst, deine Informationen, deine Erfahrungen, einfach weitergeben. Deshalb viele sind krank, schwach und entschlafen, weil sie den Leib des Herrn, dieses Weitergeben nicht kapiert haben. Das Abendmahl ist auch nichts anderes, weitergeben. Es ist, wir feiern Abendmahl gar nicht richtig. Die Leute kommen nach vorne, nehmen da ein Brot und so weiter. Nein, eigentlich richtig wird es sein, da gibt man den Ersten und das gibt durch die Reihe und du gibst dem Nachbar weiter, das ist der Leib des Herrn, der für dich gebrochen wurde, und dann gehst du wieder weiter, das ist der Leib des Herrn, der für dich gebrochen wurde, und du gibst immer dem anderen weiter. So wird es gemacht. Aber wir machen es ein bisschen einfacher. Ist auch keine Sünde. Und genauso mit dem Kelch, es wird weitergereicht, du reichst deinem Nachbar weiter. Und natürlich, weißt du, wenn man richtig Abendmahl feiert, das ist nicht nur so, dass es nur Abendmahl ist, nein, das ist manchmal ein ganz wesentlicher Gottesdienst. Da passiert unheimlich viel, indem du weitergibst und dann stehst du da und fängst an, mit deinem Bruder zu beten. Weißt du, wenn die Gemeinde zu groß ist, ist es nicht mehr das Persönliche. Im persönlichen Kreis ist es ganz anders. Da passiert oft, da soll sogar einer dem anderen Sünden bekennen, beim Abendmahl. Da brauchst du keinen Beichtvater, dein Bruder, deine Schwester, der und die sind deine Beichtväter. Aber die meisten können die Sache nicht für sich behalten. Mann, was hat der für Sünden? Mann, Mann, Mann. Aber wenn jeder weiß, dass er ein Sünder ist, ein elender Sünder ist, dann regt er sich nicht mehr aus, Mann, was ist das für ein Sünder? Dann kannst du beichten. Dann kannst du Vergebung zusprechen, die sind deine Sünden vergeben. Heute müssen die Leute schon per Mausklick um Vergebung bitten, weil sie nicht mehr im Beichtstuhl gehen und nicht mehr Sünden zu bekennen. Das machen wir heute ganz einfach per Internet. Klick, ich habe was, ein Problem auf dem Herzen, möchte aussprechen, darf ich das Ihnen mitteilen? Und dann kriegst du die Absolution von irgendjemandem. Du weißt nicht mal, ob du bekehrt bist am anderen Ende der Leitung. Verstehst du? Und ob er Autorität hat. Aber heutzutage, der Mensch wird industrialisiert. Anstatt zu deinem Bruder zu gehen, horch, ich habe ein Problem. Oh, ich komme nicht über den Berg. Ich nehme schon 5-mal Anlauf und bin nie drüber hinweggekommen. Und dass wir uns einander ermutigen. Dann sagst du, komm, und jetzt schubse ich dich von hinten. Ich schieb dich mal. Und du wirst sehen, wie das plötzlich geht, wenn der andere dich schiebt. Du verarmst nur, wenn du nicht anfängst, dich für andere zu engagieren. Du wirst verlustig der Geistesleitung, denn welche der Geist Gottes leitet. Du kannst auch nicht zu alle hingehen und sagen, hör mal, der Herr schickt mich zu dir und ich muss dir Handreichung tun. Du musst vom Geist geleitet werden. Auch so zu diesen Diensten. Das ist viel wesentlicher und viel größer und viel umfangreicher, als was wir so von organisierten Kirchen und Gemeindeleben haben. Der Geist wirkt. Anstatt dass du jetzt dem das Abendmahl gibst, dann gehst du da hinten zu der letzten Reihe und sagst, du, ich muss dir das Brot geben. Mein Brot breche ich jetzt. Und ich denke, wir sollten hier in unserer Gemeinde schon die Freiheit haben, solange wir noch übersichtlich sind. Und du hast das Brot und dann nimmst du das Brot, nur einen Teil dieses Brotes, und dann sagst du, ich muss mit dir das Brot teilen. Und nicht nur jetzt im Geistlichen, jetzt im Kultischen, Zeremoniellen, nein, auch persönlich und privat. Ich möchte jetzt das Brot des Lebens dir teilen. Und Gott zeigt mir, ich soll für dich beten. Was glaubst du, was in unserer Gemeinde passiert, wenn wir anfangen, füreinander zu beten? Und kann sagen, du hör mal, da drüben, da knien wir uns hin. Du kannst ruhig, auch während des Gottesdienstes, wenn du nicht laut brüllst und schreist und mich störst, kannst du dort gerne hinknien und durchbeten die ganze Zeit, wenn du es empfindest. Darfst bloß mich nicht stören. Paulus sagt, lass es alles ordentlich zugehen. Verstehst du das, was ich gehört habe? Also, du sollst den anderen nicht ins Wort fallen. Wenn einer Prophetie hat und einer die Weissagung hat und einer predigt, dann soll er fertig sein und dann kannst du immer noch machen, wenn du willst. Aber ich denke, es ist manchmal vielleicht wichtig, vor dem Herrn zu bleiben, bis man von Gott Antwort bekommen hat. Und du brauchst vielleicht eine Antwort, und ich weiß nicht, warum ich jetzt das sage, steht nicht in meinem Konzept, aber du kannst dort vor dem Herrn liegen, bis ich Amen gesagt habe. Und vielleicht kriegst du da noch im Liegens was mit. Verstehst du, was ich sage? in der Gegenwart Gottes. Hier beten die anderen und dann sehen sie, Mensch, guck mal, und kein Schau und kein Spektakel, aber eine Herzenssache, vom Heiligen Geist inspiriert. Aber da bleibst du so lange liegen, bis alle nach Hause gehen, und vielleicht bleibst du auch noch liegen, wenn alle schon daheim sind und wir sperren dich ein. Ist kein Problem, aber du bleibst vor dem Herrn. Wir brauchen wieder Augenblicke und dann nicht, guck mal, was hat die für ein Problem? Die liegt da vor dem Herrn. Nein, die soll ruhig liegen und uns nicht aufregen. Wir sollen aufhören, uns über andere aufzuregen. Das ist ganz arg wichtig. Wenn sich jemand aufregen will, soll er sich über seine eigene Sünde aufregen. Der hat genug Dreck am Stecken. Das heißt es ja in der Bibel. Wenn einer klagen will, soll er über seine eigene Sünde klagen. Der Leib des Herrn, aber wenn du siehst, die Schwester, die liegt vor dem Herrn schon 3 Stunden und steht nicht mehr auf, will nicht mehr aufstehen. Und vielleicht ist so eine Schwester oder Bruder, der sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Vielleicht ist so ein großes Problem, gesundheitliches Problem, vielleicht berufliches Problem, familiäres Problem, dass diese Person so lange vor Gott bleibt, ist alles Schnuppe, alles egal, ich möchte Gott begegnen. Und wir gucken auch natürlich schon auf den Prediger und hören, aber Herr, du siehst, der hat ein Problem, der muss was Schweres haben, denn sonst würde er aufstehen und sonst würde er sich zu uns setzen. Aber wenn einer leidet, leiden alle. Und ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist an den Gottesdiensten, geistgewirkten Gottesdiensten, total anders wirkt. Ich richte nicht umsonst diese Gebetsecke. Gott hat mir etwas gezeigt und wir werden demnächst auch sogar noch ein schönes Schild noch hinbringen. Registriere, hier wird gebetet. Beachte, hier wird gebetet. Dass du, wenn du dein Schnattern willst, schnattere draußen. Quatsche, quatsche draußen. Wir werden, wenn es sein muss, noch Vordach schaffen, damit du noch draußen quatschen kannst und so weiter. Aber hier wird gebetet, hier wird Gott erlebt, hier wird Gott erfahren. Hier wird der Leib Jesu zur Funktion gebracht. Und der Leib Jesu wird zur Funktion gebracht, wo gebetet wird und Gott gesucht wird. Einer diene dem anderen mit der Gabe, ich ermutige. Jemand anders, die singt Chorus, lobt und preist den Herrn. Vielleicht reißt das dich raus. Und vielleicht reißt es das auch nicht raus. Und dann gibt es noch andere Sachen, die dich rausreißen können. Und wir sind dazu da, um einander aus der Grube rauszureißen. Einer reicht dem anderen die Hand, sodass sie schließlich rauskommen aus dieser Grube. Und dazu sind wir da. Und nicht nur wegen Zipperlein, sondern wir sind da für große Probleme. Und die Probleme werden immer größer in der Endzeit. Glaub mir das. Und wir sind mittendrin. Und wir müssen füreinander ganz neu lernen zu funktionieren. Wenn du anfängst, anderen zu dienen, wird Gott anfangen, dir zu dienen. Und wenn du Gott dienst, indem du gar nicht den Bruder, die Schwester siehst, sondern das ist ein Glied am Leib Jesu Christi, das ist ein Heiliger, das ist ein Engel, der ist gefallen. Ein gefallener Engel. Das ist nicht der Teufel, aber ein Engel, der schwach geworden ist. Die Engel brauchen auch Dienste. Glaub nicht, dass die Engel stark genug sind. Daniel hat gebetet und keine Antwort, er verzweifelt schien, mein Gott, wo bist denn du? Und wir haben gehört, warum verzweifeln so viele Gotteskinder? Warum drehen so viele Gotteskinder durch? Warum kommen so viele Gotteskinder nicht mehr weiter? Und Daniel ist in Not und betet und keine Hilfe und keine Antwort. Und dann kommt doch schließlich der Engel, der die Antwort hat, die Botschaft hat, sagt, ich konnte nicht früher kommen. Der Fürst von Medien und Persen hat mich aufgehalten. Und dann kam Michael mir zur Hilfe und der hat den Weg frei geboxt. Das war ein Engel. Ich will euch noch schockieren. Es gibt das aramäische Evangelium des Matthäus. Und da ist in dieser Geschichte ist unter anderem auch noch die Geschichte der Befreiung des Petrus aus dem Gefängnis. Natürlich muss ich nicht glauben, dieser Geschichte. Aber ich glaube, das leuchtet mir viel besser ein als die ganzen Engel-Spektakulus. Und da kommt der Engel und sagt, Petrus, zieh deine Schuhe an und geh und so weiter und raus. Weißt du, und diese 4 Wachen, die haben alle geschlafen und der Engel hat ihn rausgeführt und das geht zu den Deinen. In diesem Evangelium ist natürlich apokryphisch zum Teil und ich kann es nicht einordnen, will auch gar nicht groß einordnen, aber hier war war der Gefängniswärter selber. Der kam und sagt, Petrus, komm schnell raus, 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 zieh schnell deine Schuhe an. Der Gefängnis, dem hat natürlich Kopf und Kragen gekostet. Denn normalerweise ist das menschlich nicht möglich. Aber du musst es irgendwo rationell erklären. Und ich kann das rationell erklären. Und es leuchtet mir ein in diesem aramäischen Evangelium. Jemand hat sich zur Verfügung gestellt. Das ist Apostel Petrus. Der darf nicht im Gefängnis hier raus hier kommen. Den muss ich befreien. Und manchmal haben sogar Christen ihren Kopf und Kragen hingehalten für Heilige wie Petrus oder Paulus. Und wir haben da in der Bibel, und er hat seinen Nacken für mich hingehalten. Das sind Engel. Aber bis man so ein Engel wird, braucht man eine ganze Weile. Bis du für deinen Bruder ins Feuer gehst, bis du für deine Schwester die Hand ins Feuer legst. Weißt du, da muss man zusammenwachsen, Fleisch und Blut. Da muss man nur ein Herz, da muss man ein Herz und eine Seele werden. Das ist man nicht von selbst. Und darüber erlebt man Wunder, wie dann hilft. Also die meisten Wunder, Leute, haltet euch fest, sind machbar, wenn Menschen sich Gott hingeben. Dann geht man ins Gefängnis und sagt, so wie jetzt der Clinton, nach Korea und sagt, die zwei Mädels, die kommen mit. Und holt sie raus. Eigentlich zuwider. Eigentlich, nein, ich mag den Koreaner nicht. Gott segne die Koreaner. Aber der Clinton geht hin und nur der einzige Grund, warum er dort nach Nordkorea ging, um die zwei Journalisten rauszuführen. Und wir brauchen wieder Leute, die ihren Ruf aufs Spiel setzen, ihre Karriere aufs Spiel setzen, ihr Besitz, ihr Vermögen, ihr alles aufs Spiel setzen, um Petrus aus dem Knast rauszuholen, bei Nacht und Nebel. Natürlich ist nicht, das ist nicht so supernatürlich, aber hört auf mit dem ganzen Supernatürlichen. Gott wirkt supernatürlich, wenn du anfängst, natürlich zu wirken. Gott wird supernatürlich. Und plötzlich erlebst du Dinge, da staunst du nur. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe seit 74 Bibeln nach dem Osten geschmuggelt und ich habe im Natürlichen gewirkt und ich habe Engeldienste erlebt am laufenden Band. Am laufenden Band. Da sind zwei Soldaten, das waren bestimmt Fromme. Die reißen meine Kartons auf, voll mit Bibeln bepackt sind und ich kann sogar selber lesen, Biblia, 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 bin schon im Gefängnis, sehe mich. Und weißt du, was die gemacht haben? Die haben sich angeguckt und reingeschoben. Wahrscheinlich waren beide, die gedient haben, entweder gläubige Eltern gehabt oder kamen aus einer Gemeinde oder die wussten, um was es geht. Engeldienste. Wir sind auf einer, das war schon nach der Wende, nach Ceausescu in Rumänien, unsere rumänischen Geschwister natürlich, wir waren zu Tisch und unsere rumänischen Geschwister sagten, so wie richtig rumänisch, wie Pfingstler rumänisch beten, stehen auf, heben die Hände im Gasthaus, im Restaurant und beten Gott. Wir haben so einen kleinen Tisch gehabt und wir heben die Hände und wir beten Gott an. Setzen wir uns hin, denkt man nichts dabei. Jetzt sehen wir, so ein anderer Mann hingeht zur Kasse und sagt, ich bezahle das ganze Essen. Was die da essen, die können essen, so viel sie wollen. Bezahle das alles. Hinterher hat sich herausgestellt, der kam aus, war ein Geschäftsmann, ein Ungläubiger, also lauer, träger, abgefallener. Aber der sagt, meine Mutter, die war in der Pfingstgemeinde. Und als ich das gesehen habe, wie die beten öffentlich im Gasthaus mit emporgehobenen Händen zu Tisch, habe ich Tränen sind mir gekommen und ich konnte nicht mehr weiter essen. Ich habe gesagt, ich möchte diesen Dienern Gottes was Gutes tun. Wir setzen Gott in Aktion, wenn wir aufstehen. Wenn wir für Gott aufstehen und wenn wir anfangen zu handeln und die Schande und Schmach ablehnen, was denken die Leute im Restaurant, die Hände hochzuheben? Stell dir mal vor, manche haben schon Schwierigkeiten, so am Tisch die Hände hinten zu verstecken. Der Leib des Herrn. Weißt du, der Leib des Herrn. Die meisten erkennen nicht den Leib des Herrn, die Funktion des Leibes des Herrn. Und wie viele laue und träge und abgefallene und eine gläubige Mutter haben oder Vater oder sonst was, plötzlich schlägt der Heilige Geist. Vielleicht hat sich dieser Geschäftsmann bekehrt. Wer weiß es. Vielleicht war es so ein Anstoß. Mensch, guck mal, die machen das. Da wollte gar kein Kommentar, da wollte kein Dankeschön. Denn nur der Wirt hat gesagt, der hat es bezahlt. Und dann ist einer von den Rumänen hingegangen und hat sich bedankt. Nein, braucht es. Und dann hat er gesagt, also ich bin so angesprochen, dass ihr so betet. Dass sowas heute noch gibt. Dass es heute noch sowas gibt. So viele Leute engagieren sich für Organisation, aber nicht für Organismus. Und der Leib Jesu ist ein Organismus. Wer mich aufnimmt, der nimmt auch die auf. Wer mir dient, der dient mir. Und Gott hat dich und mich und uns gerufen in seinem Werk, in seinem Bau, in seiner Arbeit. Und wir haben einen Auftrag, Gott zu dienen. Egal wo, egal wie, egal wann, egal durch was. Auch wenn der Teufel manchmal so viel riskiert, sei sicher, der Herr wird siegen. Und selbst wenn du durch Schmach und Schande gehen musst, was denken die Leute um Himmels Willen? Lass doch die Leute denken, die denken immer was, die reden immer was, die schreiben immer was, die haben immer was zu sagen. Kümmere dich nicht, Du wirst nicht scheitern, weil Gott mit dir da ist. Hat Petrus irgendwo verloren? Manchmal das Wasser stand bis hier, aber der Herr hat ihn immer wieder rausgerettet, immer wieder rausgeholt, aus dem Gefängnis rausgeholt, so oft und immer wieder. Gott sorgt sogar, dass sogar das Böse gut, aus dem Bösen sogar Gutes rauskommen muss dir. Und sogar das Böse zum Besten dienen muss. Ich denke nur an die Geschichte von Josef. Ihr gedachtet Böse und Gott hat alles gut gemacht. Durch den Herrn wirst du nicht scheitern. Unsere Niederlagen werden zu Siege und Triumphe, wenn du mit Gott gehst. Chaco Senior, wir kennen Chaco Junior, den Sohn, der hier mal bei uns war, einige kennen, war bei uns zweimal, glaube ich, sogar in der Gemeinde. Aber Chaco hat mir erzählt von seinem Vater. Er war sehr jung, natürlich Tag und Nacht gearbeitet für den Herrn Jesus und sich aufgeopfert. Plötzlich sagt der Herr Jesus zu ihm, schließe die höchste Lebensversicherungssumme, die es überhaupt in Amerika möglich ist, ab. Du wirst bald sterben. Du musst vorstellen. Und vielleicht so 35 oder 39 Jahre alt. So, dann noch keine 40. Schließe die höchste Lebensversicherungssumme, die es gibt. Hat abgeschlossen und nach 4 Jahren Herzinfarkt und Tod. Jetzt passiert Folgendes. In Amerika reden die Christen, guck mal, Chaco, der hat die ganzen christlichen, das ganze Geld der Christen unterschlagen. Guck mal, wie können die so reich sein? Wie können die so wohlhabend sein? Die leben wie im Saus und Braus, aber die haben nicht bedacht, dass Gott zum Chaco Senior gesprochen hat, schließ die höchste Lebensversicherung, die es gibt, du wirst bald sterben. Und Gott sorgt dafür, dass deine Familie nicht unversorgt ist. Und so hat Gott sie versorgt. Die mussten kein Geld stehlen in der Missionsgesellschaft oder aus der Missionskasse nehmen. Nein, Gott hat sie versorgt, weil sie auf Gott gehört haben. Wer mit Gott wandelt und auf Gott hört, der wird im richtigen Moment das Richtige tun. Im richtigen Moment einsteigen und im richtigen Moment wieder aussteigen. Und Chaco war so ein Mann. Ich habe diese Filme noch, leider kann man die nicht vorführen, das ist aus amerikanischem System, Videosystem, aber diese Filme habe ich irgendwo. Es ist interessant. Plötzlich, der stellt das Missionszelt in einer Stadt in Amerika auf, riesiges Missionszelt, da braucht man einige Sattelschlepper, das größte Missionszelt der damals, mit etwa 10.000 Sitzplätzen, stellt er auf und sind fertig aufgebaut, sagt der Herr zu ihm, bau ab und zieh aus der Stadt raus. Weißt du, was passiert? Der Bürgermeister und die Leute, die Presse, das sind Christen. Plötzlich geben sie alles auf, bauen sie alles auf und geben es auf. Und dann sagt Chaco, es kommt eine Flut und Gott hat uns gesagt, wir müssen die Stadt verlassen, noch in diesen Tagen oder an diesem Tag. Und er zieht raus und als der letzte Sattelschlepper die Stadt verlässt, kommt ein Hurrikan, ein Sturm, eine Flut, alles überschwemmt. Und der Bürgermeister, der sich so aufgeregt hat, sein Haus ist davon geschwommen. Aber du siehst, wir müssen auf Gott hören, auch wenn wir noch nichts getan haben, wie jetzt in diesem Fall. Auf welche Gott harren und auf Gott hören, werden nicht zu Schanden werden. Werden nicht zu Schanden werden. Bleib an der Verheißung Gottes und, weißt du, schäm dich nicht, das zu tun, was Gott dir sagt, dass du tun solltest. Und vielleicht, du hast gerade dein Haus aufgebaut und plötzlich verkaufst. Ich habe euch die Geschichte erzählt von Katharina, von dieser Sturmflut in New Orleans. Die Geschwister haben ein Haus gekauft. Mir hat der Bruder aus New Orleans geschrieben, der Pastor, diese Geschichte. Haus gekauft, wunderbares Haus. Und plötzlich sagt der Herr dem Vater, dem Hausmann, schönes Haus an der Küste, verkauf das Haus so schnell wie du kannst. Und natürlich hat er verkauft, so schnell er konnte, und hat dann woanders das Haus gekauft. Und kaum sind sie ausgezogen, Katharina, dieser Sturmflut kam, alles davon geschwemmt. Und natürlich die Leute beschweren, der hat alles gewusst. Und der hat uns das Haus verkauft und so weiter. Der hat alles gewusst und alles futsch. Wenn du auf Gott hörst, wirst du immer am längeren Hebel sein. Wirst du immer eine Nasenlänge voraus sein, wenn du auf Gott hörst. Und das ist so wichtig. Welche der Geist Gottes leitet, die sind Gotteskinder. Ich könnte jetzt Geschichte über Geistesleitung sagen, aber es ist so wichtig, auf Gott zu hören. Fangt an, da wo ihr seid. Und zwar ganz persönlich für sich. Und wenn irgendjemand kommt, seid nicht so stolz, das geht mich nichts an. Wenn Gott redet, geht dich schon was an. Hier in Berlin, in einer Pfingstgemeinde, in der Hitlerszeit, Bruder Erwin Lorenz war dort Pastor. Da sprach der Heilige Geist, heute Morgen ist euer letzter Gottesdienst. Geschwister, nehmt Stühle mit, nehmt alles mit, was ihr tragen könnt, geht nach Hause. Heute ist hier unser letzter Gottesdienst. Kein Mensch gewusst, aber nichts gewusst und nichts geahnt. Und dann gehen, da musst du vorstellen, die Geschwister gehen mit den Stühlen nach Hause. Der Pastor nimmt das, was er noch tragen kann, mit nach Hause für sich. Geschwister, nehmt alles mit. Und die sind ausgezogen. Der Pastor will die Kirche zuschließen, kommt plötzlich Gestapo, die Kirche ist geschlossen. Die können leere Kirche zuschließen, wenn sie wollen. Weil sie auf Gott hören. Und vielleicht kommt so eine Zeit, wo wir wieder ganz neu auf Gott hören müssen. Wir sind mittendrin. Der Leib des Herrn. Der Leib des Herrn. Weißt du, Gott arbeitet an uns, weil er einen Plan mit uns hat. Und deshalb, er schult uns, dressiert uns für eine große Aufgabe. Und halte dich nicht an Leuten auf, die versagt haben oder die irgendwo versagen. Kümmere dich nicht um das ganze Versagenzeugs. Es wird immer Leute geben, die versagt. Jakob hat versagt mit seinen Söhnen und so weiter. Josef wurde verkauft als Bruder und so weiter. Israel musste versagen, damit die Heiden gerettet werden, die Nationen. Paulus, wenn der nicht versagt hätte, seinen Dickkopf durchgesetzt hätte, nach Rom marschiert, nach Jerusalem marschiert wäre, wäre nie nach Rom gekommen. Wir müssen manchmal Fehler machen. Aber trotz des Versagens macht Gott das Optimale aus unserem Leben. Gott verwendet den Staub, die Trümmer, das Nichts, die Niederlage, was es auch immer ist, immer wieder in Siege. Hab keine Angst vor Demütigung des Versagens. Weißt du, das ist so schlimm. Versager. Was denken die Leute? Guck mal, ich habe aufgebaut und was ist dabei rausgekommen? Nichts. Geh bei Gott auf Nummer sicher, dass du weißt, dass er einen Plan mit deinem Leben hat. Gott kann Dinge gebrauchen, die nichts mehr sind. Ich will euch noch schockieren ganz schnell, bevor ich euch tröste. Weißt du, denkt nur an Menschen der Bibel, nur an Menschen der Bibel, nur aber besoffen. Und Gott hat doch den Noah gebraucht und gesegnet. Also halt dich nicht auf an Fehler, wenn irgendwo mal jemand besoffen war. Abraham war zu alt, Isaac war ein Tagträumer, immer so fantasiert von der schönen, besseren Welt. Jakob war ein Lügner, Gott hat die alle gebraucht. Lea war hässlich, blöde Augen, schielte wahrscheinlich. Josef ist abgelehnt worden, Moses war ein Stotterer. Schau nicht auf dein Handicap. Weißt du, wenn ich so die Menschen der Bibel anschaue, Gideon war ängstlich und furchtsam. Simson hatte zu lange Haare und ein Frauenheld. Rahab war eine Prostituierte. Jeremia und Timotheus waren zu jung. David hatte seine Affären, ist ein Mörder geworden. Elia war depressiv und selbstmordgefährdet. Jesaja, der Prophet Jesaja, der dieses Jesaja-Buch geschrieben hat, der musste sogar splitternackt predigen. Als Flitzer oder Blitzer. Jona lief Gott weg. Naomi war eine Witwe. Hiob wurde ausgeraubt, geplündert, ausgebrannt. Petrus verleugnete seinen Herrn. Und alle sind Diener Gottes geworden. Ich will nur trösten mit diesen Beispielen. Halt dich nicht aufs Versagen, an Niederlagen, an irgendwelche Handicaps. Die Samariterin war mehrmals geschieden. Zachäus zu klein. Paulus war zu religiös, Timotheus hat Magenprobleme gehabt. Du kannst Gott dienen, auch wenn du Magenprobleme hast. Lazarus hat schon gestunken im Grab und der Herr konnte ihn auferwecken und die Juden kamen und wollten wissen, Bruder, wie sieht's drüben aus? Vorher hat sich niemand für den Lazarus groß interessiert, aber nachdem er aus dem Grab rauskam und der Herr hat all diesen Leuten geholfen und sie rausgebracht und sie gebraucht und zwar in mächtiger Art und Weise. Die drei Männer im Feuerofen, sie haben sich nicht gebeugt und sie haben etwas gesagt, das die Christen heute sagen sollten. Wenn Gott uns nicht durchbringt, ist uns egal, wir bleiben bei unserer Entscheidung. Egal. Wenn wir verbrennen, verbrennen wir. Und ihre Standhaftigkeit wurde gesegnet. Du musstest also stehen bleiben. Und einfach ausbaden, ausstehen, aussitzen manchmal die Sachen Gottes. Und Gott entschädigt dich dann. Wie sind die drei Jünglinge entschädigt worden? die haben mehr Kraft und mehr Autorität gehabt wie vorher. Steh durch die Sache. Egal was die Sache ist, wenn Gott dich nicht durchbringt, ist es egal, du bleibst bei der Sache, bei deiner Berufung, bei deiner Entscheidung. In Joel Kapitel 2, Vers 25, ich ersetze euch die Ernten, sagt der Herr, die von der Wanderheuschrecke und der Larve, dem Nager und so weiter, dem Grashüpfer gefressen worden ist. Ihr werdet essen und satt werden und den Namen eures Gottes preisen, der für euch solche Wunder getan hat. Mein Volk braucht sich nie mehr zu schämen. Wenn du durchgestanden hast, muss sich das Volk Gottes dich nie mehr schämen. Du wirst dich nicht mehr schämen müssen wegen der Treue zu Gott, dass du für den Heiland dich bekannt hast, dass du Opfer gebracht hast, dass du das Kind ausgetragen hast, dass du nicht abgetrieben hast, weißt du, und deswegen vielleicht asozial geworden bist und dir den Luxus nicht leisten konntest wie die anderen. Weißt du, Gott wird dich entlohnen und du wirst die Schmach und Schande nicht tragen müssen und dich nicht mehr schämen müssen, weil du zu viel gespendet hast, sondern du wirst, ein ostpreußischer Bauer dort aus Ostpreußen hat mir in einer Bibelstunde in Süddeutschland erzählt, er sagte, weißt du, ich habe alles, die Russen kamen, sie haben alles uns genommen. Nichts mehr, nur das, was wir auf dem Leib hatten und nicht einmal das Richtige, sogar die Uhren haben sie uns geklaut und alles, nur das, was wir auf dem Leib hatten, da sind wir durchgekommen. Hätte ich bloß mehr für meinen Gott gegeben, damals, dieser Großgrundbesitzer, die Russen kamen und vielleicht kommen die Russen wieder mal. Oder die anderen Völker. Und dann wirst du auch wieder sagen, hätte ich bloß, das, was du weggegeben hast, hast du Gott angegeben. Und das ist bei Gott. Hätte ich bloß mir gegeben. Du musst dich nachher nicht mehr, du musst dich schämen, du wirst nicht zuschanden werden. Du wirst Gott ehren, preisen können für das, was Gott in deinem Leben getan hat und was er bewirkt hat. In der anderen Welt, der reiche Mann leidet Pein. Aber der gute Lazarus, der Gottvertraute, das heißt Lazarus, der Gottvertraute, der hat alles, was er hier nicht hatte, hatte alles drüben. Es lohnt sich, treu zu Gott zu sein, Gott zu vertrauen. Gott sorgt für dich, sein Kind. Ich habe ein anderes Lied, ein altes Lied aus dem 18. Jahrhundert, also vorletzten Jahrhundert, nicht letzten, sondern vorletzten Jahrhundert. Und dieses Lied heißt, keiner wird zu Schanden, welcher Gott ist hart. Soll ich sein der Erste, der zu Schanden ward? Nein, das ist unmöglich, du getreuer Hort. Eher fällt der Himmel, ehe mich täuscht dein Wort. Du hast zugesagt, wer da bittet, nimmt. Wer da sucht, soll finden, was ihm Gott bestimmt. Wer im festen Glauben mutig klopft an, dem wird ohne Zweifel endlich aufgetan. Und dann sagt der Liederdichter weiter, nun so will ich's wagen, Herr, auf dein Gebot. Alle meine Sorgen, eigen und fremde Not, all mein heimlich Grämen, alles, was mich quält, dir ans Herz zu legen, der die Tränen zählt. Du bist mein Erbarmer und mein bester Freund, meines Lebens Sonne, die mir lacht und scheint, auch in finsteren Nächten und durchs Todestal mir hinüberleuchtet zu des Lammes Mahl. Keiner wird zu Schanden, welcher Gott ist hart. Du wirst nicht zu Schanden. Liebe Petrus, und mit dieser Geschichte komme ich zum Schluss. Ich war in seiner Gemeinde, in Philadelphia-Gemeinde in Stockholm. Er war dort viele Jahre Pastor, war früher Baptistenpastor. Und seine Frau liegt schwer krank im Krankenhaus, im Sterben. Und der Arzt im Krankenhaus sagt, Herr Petrus, Ihre Frau wird wahrscheinlich diese Nacht nicht überleben. Dann nimmt er auf seine Verantwortung die Frau nach Hause und dann sagt, meine Frau kann auch bei mir zu Hause sterben, muss nicht unbedingt jetzt hier im Krankenhaus liegen und hier sterben in diesen Gemäuern. Nimmt seine Frau nach Hause. Und am nächsten Tag schlägt er die Zeitung aus, natürlich für die Presse gefundenes Fressen, schlägt er die Zeitung auf, den Dagen, Levi Petrus, der Mörder seiner Frau. Also der hat seine Frau aus dem Krankenhaus im Glauben rausgeholt, die kann bei mir zu Hause sterben und so weiter. Und sie den Ärzten entrissen, den Autoritäten, den Herrgöttern in Weiß, Levi Petrus, der Mörder seiner Frau. Als er das liest in der Zeitung, geht auf seine Knie und sagt, Gott, das darf doch nicht wahr sein. Ich als dein Diener, Mörder meiner Frau, das weiß jetzt ganz Stockholm. Der hat gebetet und auf den Knien ist das Lied entstanden. Gottes Verheißungen bleiben. Er brennt, fällt Himmel und Erd und so weiter, verbrennt und so weiter. Gottes Wort bleibt bestehen. Und dann hat er Frieden bekommen, Gewissheit bekommen, aufgestanden und sagt, Fraule, du wirst leben. Und ich habe Levi Petrus noch in Stuttgart mal kennengelernt, einen alten Herrn natürlich. Er und seine Frau waren noch da im Gottesdienst. Aber es waren also Jahrzehnte, die Frau hat fast 30 Jahre noch gelebt. Und er hat die Zeitung den Dagen aufgekauft und als seine Tageszeitung gemacht, die eins geschrieben hat, Levi Petrus, der Mörder seiner Frau. Gottes Wort bleibt stehen. Himmel und Erde mag brennen, aber dein Wort wird nicht vergehen. Sein ganzes Lied will nicht sagen, aber entdecke die Realität Gottes. Wenn der Teufel auch viel riskiert, der Glaube an Gott triumphiert. Egal was passiert, bleib fest und sag, ich werde nicht lassen. Und wenn ich der Mörder meiner Frau sein soll, dann ist es egal, aber die kann bei mir zu Hause auch sterben. Und so hat er triumphiert und natürlich dann diese Philadelphia-Gemeinde in Stockholm weitergeführt und eine geistliche Gemeinde gemacht und dort Pastor viele Jahre bis zum Schluss, Radiostation aufgebaut und Gott hat gesegnet. Wenn du dich auf Gott verlässt, eher fällt der Himmel, ehe mich täuscht dein Wort. Halleluja. Gott ist treu. Keiner wird zu Schanden, welcher dem Herrn harrt. Und du würdest der Erste sein, der zu Schanden ward. Gott lässt sich nicht lumpen. Lass uns aufstehen und lass uns ihn preisen, ihn anbeten. Gott ist treu. Gott ist treu. Geschwister, Gott ist treu. Gott ist treu. Halleluja, Halleluja. Vater, ich danke dir für deine unendliche Treue. Auch wenn heute Abend Geschwister da sind, die durch tiefe Täler gehen und die vielleicht auch morgen in der Zeitung dies und jenes steht über ihr Leben, Herr, ist es vollkommen egal. Himmel und Erd mag brennen, dein Wort bleibt bestehen. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir, dass du uns festmachst in deinem Wort, dass wir nicht nach Gefühlen gehen, sondern dass wir ganz klaren Kurs verfolgen. Gott mit uns ist unsere Losung. Vorwärts, Gloria, Halleluja, ich danke dir, dass wir auch im Glauben jetzt auch heute Abend ermutigt sein dürfen und vorwärts gehen dürfen, in Jesu Namen. Preis Gott. Lass uns zusammen sagen, Herr Jesus, ich lasse mich nicht aufhalten von den äußeren Umständen, von den Schwierigkeiten, von den Anfechtungen. Ich bleibe bei dir und ich halte mich fest an dein Wort. Himmel und Erde werden vergehen, aber deine Verheißungen, sie bleiben. Und keiner wird zu Schanden, der dir vertraut. Und ich vertraue dir, mein Gott, von ganzem Herzen. Amen.